Die heutige Folge Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Readly. Readly ist eine App für all eure Lieblingsmagazine und Zeitungen. Denn die könnt ihr dort unbegrenzt jederzeit und überall lesen. Und das Ganze kostet euch nur 9,99 Euro im Monat. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an, außerdem ist euer Abo jederzeit kündbar. Readly hat über 5000 Magazine weltweit zur Verfügung, inklusive auch älterer Ausgaben, beispielsweise die Rolling Stone, die Men's Health, wo ihr euch anschauen könnt, nach was für einem Diätplan Reinhard und ich leben, damit wir überhaupt diese geilen Sixpacks halten können. Und, naja, wenn ihr die Wahrheit erfahren wollt, die PC Games haben sie auch. Die lesen wir definitiv häufiger. Besonders cool ist auch, ihr könnt die Magazine einfach runterladen und offline lesen. Jederzeit, überall, wo ihr wollt. Und da ihr Alliteration am Arsch hört, bekommt ihr hier eine kleine Belohnung. Die ersten 2 Monate kosten euch nur 1,99 Euro. Dafür müsst ihr nur auf readly.com/AAA gehen. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von Readly.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Guten Abend.
Guten Abend, Mensch.
Nimm doch die Hand da weg.
Ah, Neuling.
Was hast du denn? Du sollst dich natürlich benehmen. Es sind doch nur Frauen hier.
Sie wird schon noch auf den Geschmack kommen.
Aber nicht so, wie Sie meinen. Guck da nicht hin. Können Sie Ihre Formelei nicht zu Hause erledigen?
Unterstehe ich.
Keine Sorge. Gerade die Hitze hier, die macht so schön träge und geil.
Oh, mir läuft schon der Saft raus.
Du sollst so einer Schweinerei nicht zusehen. Was sagen Sie zu den beiden?
Oh, ich kann's verstehen. Bei dieser Hitze juckt die Pflaume ganz irre. Das ist doch keine Schande, sich einen abzuwichsen.
Das ist ja ein richtiger Saustall. Lotz da nicht dauernd hin. Komm eine Etage tiefer. Na los, komm.
Oh, ein Männerschwanz.
Ein Männerschwanz.
Entsetzlich. Um Himmels Willen, ich fall in Ohnmacht.
Na, haben Sie irgendwo Platz für mich?
Heute überhaupt nicht. Heute ist Damentag. Scheren Sie sich raus wie Wildsau.
Warum sind Sie denn alle so unfreundlich? Da oben ist doch Platz genug.
Kommen Sie nur rauf. Ich bin nicht so schreckhaft.
Hoppla, wo bin ich denn da reingerutscht?
Also, gehen Sie raus. Da sind Sie verrückt geworden.
Oh, Verzeihung, ich hab's auch eben erst gemerkt.
Ah, Reidi, bist du eigentlich auch so eine kleine Saunamaus? Du bist so eine Saunamaus, oder du bist jemand, der da sitzt, 45 Minuten direkt, du kommst rein, ne, natürlich nackt, du hast gar kein Handtuch dabei, du hängst deine beiden wahnsinnigen, riesigen, haarigen Klöten einfach so zwischen das Fichtenholz von hier oder was immer das auch ist, was man da hat. Und dann lässt du dir nochmal einen richtig schönen Aufguss machen. 130 Grad.
Das ist bei mir immer so, also man fragt ja auch immer, ne, sitzt du oben oder unten? Bei mir ist das so, ich sitze auf Bank 1 bis 3. Also.
Nee, du schwitzt von Bank 3 runter auf Bank 1. Das ist das Schlimme. Oben sitzen ja die ganz Harten. Das ist ja recht selten.
Ich bin mein eigener Aufguss.
Oh Gott. Bist du Saunierer?
Nein, gar nicht. Meine liebe Frau möchte mit mir schon seit langer Zeit unbedingt mal in die Sauna gehen. Ich war noch nie in einer Sauna und fühle mich dabei unwohl.
Stopp. Du warst noch nie in einer Sauna?
Nein, war ich noch nie.
Alter, du bist ohne Scheiß. Also erstens, bei körperlichen Sachen bist du ja sowieso so eine Sissi. Du gehst ja auch nicht schwimmen und so. Nur weil, ich meine, du hast natürlich Angst.
Also schwimmen geht.
Gehst du schwimmen?
Ja, ja.
Du gehst schwimmen?
Ja, auch nicht so gerne, aber schwimmen geht.
Aber bei Saunieren hast du Sorge, dass Leute ganz neidisch auf deinen grobartigen Bestrafer gucken und sagen, mein Gott, was ist das? Ist das Elefantitis? Was haben Sie da, Herr Doktor?
Ja.
Oder was ist das? Aber nee, du kannst ja nicht beurteilen, wie es ist, wenn du warst noch nie in der Sauna. Nein, du warst noch nie in einem Wellnessbad und bist dann einfach mal 2 Minuten mit Sonnenka in die Sauna gegangen.
Nein, weiß nicht. Ich fühle mich dabei unwohl. Also ich kann nicht mal sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich von meinen Eltern zu 60er Jahre katholisch mit Scham erzogen wurde.
Bist du so eine richtig verschämte Sissi, oder was?
Ja, also, wie gesagt, also bei...
Ich habe im Fernsehen letztens meinen blanken Arsch gezeigt, Remford, verstehst du? Ich meine, es ist ein Goldarsch,
sagen wir ehrlich. Ich meine, mein Gott, da gibt es ja auch nichts zu sehen, also das wäre jetzt auch nicht so schlimm.
Nee, aber Nee, aber was findest du jetzt unangenehm? Du findest unangenehm zu schwitzen? Du findest unangenehm in dieser Hitze zu sein? Nee, und ach, das Gefühl von Erstickung zu haben? Oder einfach, weil du da nackt sein musst?
Ich finde es unangenehm, nackt mit anderen Menschen dort zusammenzusitzen.
Ja, aber du könntest ja, also was man ja auch machen kann in der Sauna, ist ja einfach das Badehandtuch bis zum Bauchnabel umbinden wie eine Badehose und einfach sich damit dahinsetzen. Du musst ja nicht komplett nackt sein.
Ja, vielleicht
wollen wir nicht mal Basti und Reini in der Sauna machen? Eine Folge komplett in der Sauna auf 80 Grad, wobei ich persönlich zugeben muss, bei mir ist es jetzt nicht nackt, das ist mir scheißegal, ob das irgendjemand sieht. Ich meine, das ist stabil, was ich vorzuweisen habe. Also es gibt Leute, die bleiben an der Fensterscheibe stehen, die winken, mein Penis winkt zurück, aber was mich an Saunieren am meisten stört, ist das immanente Gefühl des nahenden Todes, was ich nicht verstehe, dass Menschen jetzt, nein, es gibt wirklich, ich kann ja mit dir gar nicht richtig drüber sprechen, weil du es ja offensichtlich noch nie erlebt hast, aber Saunieren ist wirklich die ganze Zeit das Gefühl eigentlich, also ich war in meinem Leben vielleicht 50 Mal in der Sauna, aber nie länger als 10 Minuten Maximum. Eher 5. Und nach 3 Minuten fange ich schon an, nervös zu werden und an meiner Frau zu ziehen und zu sagen, können wir jetzt bitte gehen? Ich habe das Gefühl, ich sterbe gerade. Weil eigentlich ist Sauna ja das Schlechteste, also nicht das Schlechteste. Also das
ist
jetzt
Belastung für den Körper,
oh, gut. Ne? Ja, also es ist einfach, als wenn du im fucking Backofen stehst und der Körper dir sagt so, hier gehörst du nicht hin, Kollege. Hier sind 80 Grad, 90 Grad, 100 Grad. Du schwitzt innerhalb von 10 Sekunden wie Hulle. Das Schlimmste ist eigentlich, die heiße Luft einzusaugen in die Lunge und so. Die wird ja abgekühlt auf dem Weg. Das heißt, du atmest ja nicht 100 Grad heiße Luft ein, aber trotzdem ist es schon, du hast das Gefühl, also ich persönlich habe das Gefühl zu ersticken in der Sauna und ich finde das total unangenehm.
Es gibt auch, also auch wenn ich kein Saunagänger bin, weiß ich ja, es gibt da verschiedene Arten von Sauna auch, ne? Also
ja, und dann denkt man, Dampfsauna wäre besser, weil das ja so feucht ist und so, ja, oh
der
nein.
Der
Physik
nicht aufgepasst hat, denkt das.
Ich bin da mal rein, weißt du, ich habe zu ihm gesagt, ja, ich kann nicht mehr, wir gehen in die Dampfsauna. Wir kommen da rein, die Dampfsauna ist wirklich endgültig, so müssen sich Forellen wirklich fühlen, bevor sie Müllerinnenart gemacht werden. Es ist wirklich abartig, also wirklich, du bist da drin und dein gesamter Körper hat so eine Art diffundierenden Schweißaustausch, die Luft besteht aus Schweiß und dein Körper besteht aus Schweiß. Dampfsauna geht gar nicht.
Ja, das
wenn, dann
das,
muss das so ein richtig arschtrockenes Ding sein.
Das ist ja der Punkt in der Dampfsauna, da hilft Schwitzen ja auch nicht mehr, weil die Luft um dich rum gesättigt ist, das heißt, dein Körper kann auch nicht weiter schwitzen. Also, ne, weil, also das kühlt halt nicht mehr ab, deshalb leidest du da noch mehr.
Ach, das ist die Physik dahinter. Ich habe gedacht, ich bin einfach dumm.
Nee, das ist also, dein Körper kühlt sich selbst ja durch Schwitzen ab, ne? Dadurch, dass er Wasser auf die Oberfläche deiner Haut bringt und das dampft weg, das gibt Verdampfungskälte quasi und kühlt deinen Körper ab. Wenn die Luft um dich rum aber schon voll ist mit Wasser, dann ist da nichts mehr mit Abkühlen oder nicht mehr so viel. Und,
aber warum macht man das, Reini?
Was weiß ich, du bist in eine Sauna gegangen. Ich war noch nicht
da. Ich bin immer meine Frau ist ja, weißt du, meine Frau will ja immer wieder beweisen, dass sie die härtere von uns beiden ist. Und ich meine, du kennst sie lange genug, um zu wissen, sie ist die härtere von uns beiden, ja. Definitiv, ohne Scheiß. Also ich glaube, sie würde auch in einem ausgehöhlten Kamel schlafen, sofern sie morgens sich schminken kann. Das ist wichtig, aber der Rest ist, sie ist definitiv die härtere von uns beiden. Und wenn wir in die Sauna gehen, dann setzt sie sich demonstrativ erstmal ganz oben hin, dann dreht sie so ganz langsam mit ihrem kleinen Finger, sie hat ja so kleine Finger, dreht sie ganz langsam, da ist immer so eine Sanduhr an der Ecke, die irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten anzeigt, die dreht sie so ganz langsam und dann geht sie nochmal an die Glocke, damit diese dicke Frau von der Sauna kommt, da gibt es immer so dicke Frauen mit so Eimern aus Holz, die kommen dann rein und kippen das dann drauf und sagen, Ananas! Und dann macht die dann so mit dem Handtuch so eine Kreisung und dann hast du einen Ananasaufguss und dann fühlt sich diese kalte Luft, die in deine Lunge reinströmt, fühlt sich dann nach Ananas an. Und ich meine, das ist ja was in nordischen Gefilden, die Finnen, die Schweden etc., die saunieren ja so gerne. Und danach dann direkt, das ist dann für die extra harten, direkt ins Eiswasser.
Die machen ja
also
sogar
aus 100 Grad
so
und dann in so ein Eiswasser.
Und so, ne? Gibt's ja auch irgendwie, Alter, wer am längsten in der Sauna hocken kann und so.
Ja, aber wie kann das denn, also ganz ehrlich, das ist ja auch irgendwie dann ab einem bestimmten Punkt bis hier an der Grenze, wo dann der Körper anfängt, seine Zellen zu denaturieren, oder? Also wo einfach dann die Hautzellen zu, nein, also eine Stunde in der Sauna und irgendwann wirst du dann doch gebacken, oder?
Das wollte ich dich fragen. Wird man schräg angeguckt, wenn man so einen Beutel, so ein Sous-Vide-Beutelchen mit einem Steak dabei hat? Dass man so,
Reini,
dass man, wenn man aus der Sauna rauskommt, Koberin
mitnehmen, wenn du willst.
Also so, wenn man aus der Sauna rauskommt, quasi so, ne, so ein Ausgang direkt ins Freie, dass du so dein Beutelchen dabei hast mit einem Steak drin, dann gehst du aus der Sauna raus, machst das Beutelchen aus, haust das Steak direkt auf den Grill, gibst dir so eine kalte Dusche und danach gibt's lecker gegartes Steak.
Ja, ich meine, kalte Dusche, es gibt wirklich Leute davor, also in Deutschland gibt es das nicht mit Eis, aber da gibt es zumindest davor so ein Becken mit 10 Grad kaltem Wasser. Und der Unterschied zwischen 80 Grad Hauttemperatur und 10 Grad kaltem Wasser führt angeblich bei Menschen zu euphorischen Zuständen. Bei mir führt das zu einfach nur, ich will sterben, bitte ramm mir ein Messer ins Hirn. das mache ich dann nicht, ich gehe dann so ganz sanft raus. Ich meine, mittlerweile habe ich ja bedauerlicherweise durch meine öffentliche Person auch einen Grad erreicht, wo Saunieren auch dadurch unangenehm wird, dass Leute mich dann erkennen.
Was im Swingerclub passiert, bleibt im Swingerclub. Also.
Da hast du völlig recht, aber da habe ich ja diese Federmaske auf, Reini. Ich habe ja immer diese große Venedig-Federmaske auf, mit der die Leute mich nicht erkennen. Außerdem trage ich so ein Mallet und so einen angeklebten Schnurrbart und nenne mich Norbert, wenn ich in Swingerclubs
also
gehe.
Bei, wir hatten damals in Aldendorf auf dem Weg zu meinem Hausarzt, ist man, also da muss ich irgendwie so Viertelstunden
ein
laufen.
Ein Saunaclub, Reini, und du jahrelang richtig, gesagt, endlich mal saunieren.
Da sind wir an einem, also als Kind habe ich mich immer gefragt, was ist denn ein Saunaclub? Warum möchte man mit einer Sauna denn einen Club gründen?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe das auch erst mit Mitte 20 erfahren. Ja. Klingt jetzt wirklich sehr naiv, aber ich habe immer gedacht, der Saunaclub, also wie Kegelverein oder so. Weiß ich habe gedacht, okay, es ist offensichtlich so ein geschlossenes Ding. Wundert mich jetzt, warum das rot beleuchtet ist und warum da Herzchen an der Tür kleben. Aber gut, vielleicht sind das Leute, die saunieren, ganz besonders lieben. Und dann wurde mir irgendwann klar, dass es im Saunaclub gar nicht so sehr ums Saunieren geht.
Ja, also, na, sagen wir mal so, ne? Elsa lässt die Kugeln kreisen, bis irgendwie alle Pins am Boden liegen.
Und dann Ananas. Ja. Na, aber dann, wir machen heute die Ananas. Nee, aber warum heißt das denn? Also, lass uns das einmal kurz aufschlüsseln. Saunaclubs sind doch am Ende nichts anderes als Puffs. Oder sind Swingerclubs? Oder beides? Oder
Swinger, also so, ich hätte jetzt gesagt Swingerclubs.
Aber warum Sauna? Also saunieren die auch? Wie eklig.
Moment, bevor wir...
Möchtest du irgendjemanden ficken, der gerade schwitzend nach Ananas stinkend aus so einer Sauna rausgekrochen ist?
Bevor wir hier irgendetwas Falsches behaupten, das ist, ne, wir glauben das nur, dass ein Saunaclub ein Swingerclub ist. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich habe mal kurz...
Nein, auf jeden Moment, Alter ist
es
das
gibt,
ein Swinger. Oder zumindest irgendwas, wo nicht, also wo weniger Aufgüsse gemacht werden.
Ja, kommt drauf an, ne? es gibt einen
Wikipedia, ja, schon wieder lacht.
Es gibt dazu einen Wikipedia-Artikel zu Saunaclub, beziehungsweise Kontaktsauna.
Kontaktsauna, das klingt, als wäre es irgendwie eine Art von Kampfsport oder so. Weißt du, so Leute, die sich nackt prügeln in der Sauna.
Vielleicht ist das der Ursprung, ne? Also die Wikipedia sagt, eine Kontaktsauna, oft auch als Saunaclub bezeichnet, verbindet die Nutzung einer Sauna mit der Anbahnung oder der Durchführung von sexuellen Kontakten.
Also so wie wir vermutet haben, es wird sauniert und gefickt.
Ja, richtig.
Aber glaubst du, es gibt auch Saunaclubs, in denen es gar keine Sauna mehr gibt? Oder ist das so wie in anderen Geschäftsbereichen, dass zumindest um den Namen zu rechtfertigen, es immer noch, weißt du, so wie es, keine Ahnung, in der Spielothek mindestens einen Spielautomaten geben muss, sonst darf es nicht Spielothek heißen. Oder keine Ahnung, beim Physiotherapeuten mindestens eine Massageliege oder so. Meinst du, die müssen standardtechnisch eine Sauna eingebaut haben, sonst dürfen sie sich nicht nur Non-Sauna-Club nennen oder so?
Ich weiß nicht, also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwie der Herr oder die Dame vom Amt vorbeikommt und so, zeigen Sie mal mir Ihre Sauna. Ja, machen Sie die mal an. Ah, die erreicht aber nur 85 Grad. Hier wird doch nur gefickt, oder? Ich glaube nicht.
Gibt es da eine Entstehungsgeschichte zu? Steht da irgendwas?
Der Artikel ist
ja, wie
länger.
Wie das dazu kam, das könnte ja auch Halma-Club sein. Weißt du, hier wird Halma gespielt
und gefickt. Ich lese mal ganz schnell vor. Der Begriff wird hauptsächlich für Saunen, die von Heterosexuellen aufgesucht werden, verwendet. Namensgebung und Nutzungsverhalten der sogenannten schwulen Szene weichen in einigen Punkten ab. Ein typischer Saunaclub verfügt über Saunabereiche, Whirlpools, Ruheräume, Erotikkinos und Zimmer, die für sexuelle Dienstleistungen genutzt werden können. Der Pauschaleintritt berechtigt für gewöhnlich die Benutzung aller Räumlichkeiten und beinhaltet Essen und alkoholfreie Getränke, jedoch keine sexuellen Dienstleistungen. In manchen Kontaktsaunen befinden sich freischaffende Prostituierte, in manchen sind solche Angestellte. Dann heißen sie umgangssprachlich Bordellsaunen. Bordellsaunen. Kontaktsaunen werden aber auch von Menschen ohne finanzielle Interessen besucht. Im deutschsprachigen Raum gibt es mehr als 200 Saunaclubs, 156 in Deutschland, 33 in Österreich, 33 in der Schweiz, 15 in Österreich. Die ersten Clubs eröffneten unter diesem Konzept, im Gegensatz zu Swingerclubs und Bordellen, Anfang der 80er Jahre. Zu den bekanntesten Saunaclubs im deutschsprachigen Raum zählen das Artemis in Berlin, das Globe in Zürich sowie das Golden Time in Wien.
Golden Time, das klingt ja gut.
Ja, das...
Ich wüsste gar nicht, also ich habe mich auch schon immer gefragt, wie kommt man überhaupt auf die Idee, in den Swingerclub zu gehen, an irgendwelchen Leuten rumzufuhrwerken, die ich gar nicht kenne.
Ach, das, weißt du, also,
irgendwie die haarige Erika aus Schwäbisch Gmünd, da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
Ist halt eine sexuelle Präferenz, wenn du da Bock drauf hast und wenn du irgendwie einen Partner hast, der da auch Bock drauf hast und ihr beide euch damit auslebt, ist das voll okay. Also, ne?
Ja, aber das sind doch keine heißen Leute wie du und ich, Rani, weißt du, das sind ja nicht so Adonisse, sondern das sind ja meistens wirklich so Baggerfahrer Bernd mit dem Schnubbex, weißt du, und der lustigen Federmann. Maske, der dann auf so einem traurigen roten Ledersessel oder auf so einem roten Lederbarhocker aus Kunstleder sitzt und mit seinen zwei behaarten Arschbacken
da
drauf schwitzt, bevor er sich noch einen Nudelsalat reinschraubt.
Das ist, glaube ich, ein Vorurteil, das du dort hast. Kennst du Leute,
auf die gar keinen gehen? Ich habe viele Jahre lang Wahre Liebe geguckt, um zu masturbieren. Ich möchte das mal ehrlich sagen. Genau wie du auch und wie alle anderen, immer Liebe, Sünde und wahre Liebe mit Mo Asumang und wie Lilo Wanders. Und das waren ja, kennst du das noch aus den 90ern, diese beschissenen Sexmagazine?
Ja, klar kenn ich noch. Verona Feldbusch, der Aufstieg von Verona Feldbusch abseits von Dieter Bohlen.
Ja, die macht jetzt Werbung für Sky, Glückwunsch. Jedenfalls, abseits von Dieter Bohlen ist schön. Piep war ja noch, also hatte noch die Anhaftung einer Unterhaltungsshow. Dann dieses, was war das nochmal? Wer hat nochmal Wahre Liebe gemacht? Das war Lilo Wanders.
Und das andere. Habe ich gehört.
Liebe Sünde? Wer war denn jetzt Mohammed? Habe ich gehört. Also, wenn man ehrlich ist, alle 15-jährigen Jungs der 90er Jahre oder die 13, 14, 15 waren, wir hatten ja nichts zum Wichsen. Also, das war ja einfach genau. Scheiße.
Internet gab es noch nicht, ne? Also, beziehungsweise Internet gab es, aber 56K-Modem, ne? Du konntest, also während sich das Bild aufbaute, konntest du dir einen Kaffee holen gehen.
Und das war blöd, weil ein bisschen mit der Erektion ins Wohnzimmer
das war eher unangenehm, ne? Und ich sag mal so, ne? High Definition war da nicht, ne? Unser 4K war nicht 4K, sondern 400. 400 Pixel auf einer Seite. Ja.
Du brauchtest viel Fantasie für dich, Nummer. Und dementsprechend bist du hingegangen und hast dir schön dieses Magazin angeguckt. Und dann hast du immer gehofft, dass endlich irgendein, das war immer eine Scheiße, das hat keine Sau interessiert. Eine Stunde mit Talk-Anteilen, wo dann irgendwelche Idioten interviewt wurden. Ja, Herbert, du bist meinst ja Swinger du? Aus der Schweiz. Und dann
meinst,
so,
du das, meinst du, das Zielpublikum waren junge, pubertierende
Wichser?
oder tatsächlich, dass es ein Magazin war, deren Inhalte auch eine andere Zielgruppe erreichten. Also wirklich ernsthaft jemanden, weiß ich nicht, also abseits der jungen Bevölkerung, dass die quasi als ernsthaftes Magazin Zuschauer hatten. Ich meine, also ich habe auch da mal kurz geguckt, die Themen, also ich erinnere mich nicht mehr, was da damals Themen waren und so. Da bei Liebe Sünde waren Themen halt Swingerclubs, Nachtclubs, Pornos, sexueller Fetischismus, BDSM.
Ja, aber ja, komm, Reinhard, ganz ehrlich. Also entweder du bist in dieser Szene unterwegs, weißt du, irgendwie bist der Schleudermeister und bist halt in diesem Bereich dann unterwegs, dann guckst du dir doch nicht abends um 11 bei Vox eine Doku darüber an.
Ach, weißt du nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass so News aus der Swinger-Szene quasi, also welcher Club irgendwie.
News. Ja, genau, da gibt es jetzt Nudelsalat reduziert. Ja, und,
warte mal, nein, es ist tatsächlich so. Also ich habe tatsächlich Bekannte, die in Swinger-Clubs gehen und mit denen habe ich mich irgendwann, ich weiß gar nicht wie, da war die Pandemie so etwas, so halbes, dreiviertel Jahr ein bisschen unterhalten und die sagten, in deren Szene ist die Pandemie gerade ein riesiges Problem, weil die Clubs einer nach dem anderen zumachen.
Also die
gehen halt pleite an der Pandemie auch, ne?
Ja, Reinhard, sollen wir jetzt das Miserior Kinderhilfswerk anrufen, dass sie vielleicht in Zukunft für Swingerclubs spenden?
Warum hast du da so eine abfällige Meinung zu?
Ich habe keine Apfel, aber ohne Reinhard, ganz ehrlich, irgendwelche fickenden Bundesbürger, die irgendwie Nudelsalat an einer frischen Theke gegessen essen
und sich danach gegenseitig
anal Reinhard, ohne Scheiß, ist mir doch scheißegal, ob deine Freunde jetzt mit anderen Leuten ficken können oder so. Das ist mir doch sowas von kackegal. Die ganze Welt liegt in Trümmern, Reinhard. Es gibt nichts mehr, es gibt kein Kino mehr, es gibt kein Theater mehr, mein Job ist beendet, dein Job ist beendet.
Erst
ja, dein
kommt
Job
das Fressen,
ja
dann kommt.
Verstehst du? Ja, aber weißt du, ich soll mir jetzt Sorgen um diese Deppen machen, die sich irgendwie im Darkroom gegenseitig ein Doppeldildo reinschieben. Ist mir doch sowas von scheißegal, ob da in die Hose geht. Wirklich. Ja, das ist vielleicht für die Arbeitnehmerinnen in diesem Bereich, von denen du ja eben auch schon sprachst, für die ist es, glaube ich, wirklich schlimm, weil es gibt ja nun mal durch diese ganzen Hygieneregeln.
Ja,
ich habe letztens das, irgendwo bei TAF so eine total verklemmte Nummer gesehen, wo eine Dame, eben eine Prostituierte, erzählte, wie sie in Corona-Zeiten hygienebedingt weiterarbeitet und das dann an so einer Puppe vorgemacht hat. Ich habe mich totgelacht. Also zum Beispiel, ich meinte dann halt, Blowjobs wäre mit Maske eher schwierig. Habe ich auch gedacht, ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich schon etwas schwierig, einem durch die FFP2-Maske einzuflöten.
Ja,
also vorne so eine Klappe, die kannst du kurz aufmachen, dann wird da der Lolli reingeschoben. Ich weiß es auch nicht. Reinhard, ja, aber komm, ey, sollen wir jetzt ernsthaft hier jetzt deutsches Bedauern um Swingerclubs und Saunaclubs, weil deine Freundin das nicht mehr schafft, dann soll die halt miteinander pennen, so, was
nee, hallo,
oder ich komme also, da mal vorbei und finger die.
Also das, es gibt,
also kein Problem, ich bin Dienstleister.
Also erstmal ist das eine sexuelle Präferenz von Leuten, wenn die da Spaß dran haben, sollen sie es machen, ne? Ist, ne? Also jeder wie er mag. aber
du gehst doch nicht mal in eine Sauna, weil Angst hast,
ja, was ich aber hier meine, ist die Betreiber davon und so, ne? Also denen geht es halt ähnlich wie halt allen anderen Betreibern auch, nur dass die halt weniger in der Öffentlichkeit stehen, ne? Also ich meine, wie viele Leute kennst du, die sagen so, ja, ich betreibe einen Swingerclub, ja, hier bin, ist meiner. Mhm. Ich habe mal neben einem der größten in Deutschland gewohnt.
Einem der größten Swingerclubs?
Ja.
Welcher denn?
Die FKK World.
Die FKK. Hast du immer am Zaun gestanden? Gab über die kleinen Finger und dann so, auf einmal tauchte so eine Brille auf über dem Zaun. Weißt du, da war so ein Bambuszaun, dahinter ging so richtig ab, da wurde richtig geballert.
Wobei die FKK World war, glaube ich, also wenn ich das gerade ergoogle, ist, glaube ich, nicht nur Saunaclub, sondern da tatsächlich auch Bordell. Das muss ja, also das eine bedingt ja nicht zwingend das andere, aber das taucht ja gerne auch mal dann zusammen auf. Also die FKK World war in Polheim. Erinnerst du dich noch? Da als ich in Obermörlen gearbeitet habe, das ist so mitten auf dem Land bei Gießen. Da ist nichts drumrum, gar nichts.
Aber das
aber eine
ist
lange
schon
Autoschlange
da.
Davor.
Also bevor mir jetzt wieder hier irgendwie 1000 Leute schreiben, ja, aber wir mögen das auch so gerne. Ey, macht, was ihr wollt, wirklich von mir aus. Setzt euch einmal am Tag auf eine warme Aubergine oder so, lasst es euch einfach gut gehen. Dann ist jeder soll glücklich werden. Der alte Fritz hat schon gesagt, jeder nach seiner Fasson, alles tippitoppi, solange da keine Zwangsprostitution dabei ist, das ist nicht so cool, vermute ich mal. Aber es geht um den Grund, also es ging ja eigentlich ursprünglich um Liebe, Sünde und wahre Liebe und
ja,
den ganzen.
Ja, genau, da waren wir, da kamen wir her,
und
von
das,
Lilo Wanders.
Ja, und da kann mir keiner erzählen, dass das irgendjemand mit Informationsbedarf geguckt hat. Da hat sich keiner hingesetzt und hat gesagt, so, dann wollen wir uns doch jetzt mal über die deutsche Swinger-Szene informieren und danach ein Backstage-Bericht aus der Pornografie. Und danach gucken wir auf VHS Pantau. Leck was, mich doch am Arsch, Remford. Niemals. Das haben ausschließlich Jungs zwischen 13 und 18 geguckt, die kein Internet hatten und sonst auch wenig Zugang zu
Was hatte das Ganze denn an Einschaltquoten? Weißt du das? Also hatten die
naja, offensichtlich gut genug.
Also irgendwie hat es ja dann doch auch jeder gesehen, ne? Und also wenn ich das gerade hier mal gucke, Liebe Sünde lief von 93 bis 2000. 7 Jahre.
Das galt. Ich erinnere mich, das Piep wurde unter anderem auch mal von, nicht nur von Verona Feldbusch moderiert, ja,
stimmt,
sondern von Amanda Lear, glaube ich, hieß die. Und da haben sie den großen Fehler gemacht. Es gab ja ein paar Mal in den 90er Jahren diese seltsame naja, das macht man ja heute mit Ross Anthony immer noch so, aber grundsätzlich Leuten Jobs zu geben, die man nicht versteht. Also Ricky Harris hat ja auch mal eine Talkshow moderiert, wo du den Talkshow-Moderator nicht verstanden hast.
Ja.
Und Amanda Lear, ich glaube, sie hieß Amanda Lear, ich weiß nicht mehr, ich glaube aber, kannst du mal gucken bei Piep, Die hat ein oder zwei Jahre auch dieses Format. Das war eine englische Popsängerin oder so Popsternchen, schon etwas älter, so Mitte 50. Und die konnte ungelogen kein Wort Deutsch, nix. Die konnte nur die Fragen vom Zettel ablesen. Dann hatte die immer so Interviewpartner, die einen erzählt haben. Und dann sind sie über, oh well, well. Und dann war das fertig. Die wusste nicht, die hat die Antworten nicht verstanden.
Wie hieß die?
Ich glaube Amanda Lear.
Also guck mal, die war vor Verona Feldbusch.
Ja, aber nicht so lange, oder?
Nee, die war von 95 bis 96, also ein Jahr, dann von 96 bis 99 war Verona Feldbusch und dann, also da kamen aber noch ein paar danach. Saskia Valencia, Verena Aragi, Nadja, achso, Nadja Abdel-Farag, die hat das auch gemacht?
Nadel?
Ernsthaft? 99 bis 2000?
Ohne Scheiß, musst du mal bei der Show, also weiß ich, jeder, der einmal wo den ruft er danach ernsthaft
das,
jetzt? Was denn?
Wie viele Klagen willst du haben?
Wofür? Das sind Ex-Frauen von denen, warum denn nicht? Also das, ich vermute, dass sie miteinander nicht?
Ja, wahrscheinlich schon.
Dann piep den Namen, weiß ja eh jeder, von wem ich gesprochen habe. Jetzt hör auf, so schwer zu atmen, nee, als hättest du heute noch was zu tun. Also jedenfalls. Nein, aber es ist ja wohl schon bezeichnet, dass zwei Partnerinnen des gleichen Herren offensichtlich
die gleiche
Show moderiert haben. Das wäre so, als wären Wetten, dass und als wären Thomas Gottschalk und Frank Elstner mit der gleichen Frau zusammen gewesen, verstehst du?
Ja.
Also nicht genau das Gleiche, weil das war ja dann, aber ist auch egal. Jedenfalls, es geht, also Piep war, glaube ich, hatte immer noch so einen leichten Humoranspruch. Das mit Mo Asumang, das war dann immer so ein bisschen berichtig. Und das, was so richtig Trash-Shit war, war das mit Nol Anders, wo man immer nur gewartet hat, dass da irgendwann mal Hupen zu sehen sind. So, weißt du, da hast du immer so, komm jetzt, Hupen, zeig mal ein paar Hupen. Das war leider wirklich so. Da werden viele, die uns jetzt zuhören, die damals in den 90ern, 13, 14, 15 waren, man hat das geguckt, du hast das auch geguckt.
Und, ja, klar. Und Leute, die mit dem Internet heute groß geworden sind, können es nicht nachvollziehen.
Nee, können sie nicht. Aber damals war das, da hast du dich schon gefreut. So, weißt du, das war einfach, das war das bisschen, was du hingeworfen kriegst. So der Eimer voll Fischköpfe deiner Sexualität und dann hast du das halt gefressen. So. Aber ich fand das eigentlich bezeichnend. Guck mal, wie lange lief Piep jetzt? 7 Jahre, 8 Jahre? Was für eine Scheiße eigentlich. Also gab ja nichts zu erzählen. Ist ja einfach totaler Quatsch. Backstage-Bericht der Venus. Wen interessiert das? Keine Sau, niemand.
Über Fernsehen müssen wir nicht reden. Ey. Fernsehen ist heute auch nicht besser. Es ist eher schlimmer geworden. Also noch schlimmer.
Nee, aber das war ja im billigsten Sinne blanker Voyeurismus. Das hat ja, wie du eben schon sagtest, die Leute, die sich für diese Szenen interessieren, vielleicht deine Swinger-Freunde, die hätten sich jetzt abends hingesetzt, hätten sich natürlich nackt auf ihren roten Barhocker gesetzt und hätten dann den Fernseher angemacht und das geguckt.
Das stimmt.
Aber
also,
sonst waren es halt nur 13- bis 16-Jährige.
Also und heutzutage haben wir so blanken Voyeurismus im Fernsehen gar nicht mehr. Das ist quasi ausgerottet. Ne? Das ist im Dschungelcamp gestorben.
Ist vorbei, ist im Dschungelcamp bei Naked Attraction verendet.
Ja,
Naked Attraction finde ich immer noch bestes Format deutsches Fernsehen. Direkt Fernsehpreis, zack. Weil du weißt gar nicht, was es ist, oder?
Nee, ich habe es nie gesehen. Aber
du weißt, was das ist? Also ich finde, nein, aber das ist das ehrlichste Fernsehen, was es überhaupt gibt. Das ist einfach so ehrlich. Das ist so runtergebrochen auf die komplette, also wie unfassbar gestört die Menschen sind.
Stimmt, das hat sie mir schon mal gesagt, wo irgendwie eine Frau oder ein Mann jeweils die Körper nach und nach des anderen beurteilt oder nur sieht, immer nur Teile. Ne?
Die
und
Körper? Dann, den Pimmel rein?
Ja, nee. Ich glaube, also es war Oberkörper, Unterkörper und so weiter und so weiter und dann irgendwann sich aussuchen kann, mit wem möchte man denn pimpern oder so, ne?
Ja, aber Reinhard, ohne Scheiß, also wirklich, das kommt doch, das ist das ist wie eine Realsatire, das ist wie Running Man, so, weißt du, das hat ja nichts. Also, wenn du das vor 40 Jahren einem erzählt hast, irgendwann findet Herzblatt statt, aber ohne Text, und dann stehen die Leute einfach nur hinter einer Schattenwand, Kopf sieht man nicht mehr, geht nur noch um Schwänze und Bimmel und Mösen und sonst was. Ey, das ist so unfassbar bescheuert, Reinhard. Und ich kann, also auch nicht nur bescheuert, es ist auch objektifizierend, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Also, und das Schlimme ist ja nicht, dass es produziert wird. Das Schlimme ist, dass es erfolgreich ist. Das ist das wirklich Schlimme. Weil das muss man halt immer wieder sagen, so. Jeder, meine Frau guckt ja auch gern Trash. Die bleibt auch mal hängen, wenn hier, keine Ahnung, die Geissens oder was guckt sie gern hier? First Dates Hotel hat sie letztens gerne geguckt. Ist ja auch legitim. Das Problem ist, wenn du das guckst und das konsumierst und dadurch die Einschaltquote hochtreibst. Und ja, bla bla, ich weiß, dass der Einzelkonsument die Einschaltquote nicht bestimmt, sondern dass das ja von Boxen abhängig ist. Hassloch, bla 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 oder Nussloch oder was weiß
ich. Hassloch ist hier aber, um die Ecke.
Ja, genau. Aber du weißt, was ich meine. Wenn du diese Scheiße konsumierst, ist das Signal an die Branche, mehr davon zu machen. Das ist das Gleiche gewesen mit den Talkshows in den 90er Jahren. Da gab es auch diese unfassbare Schwemme, weil es funktioniert hat. So, ne? Es hat funktioniert und dann hat es irgendwann nicht mehr funktioniert. Und letztlich ist es ja immer der Kundengeschmack, der Zuschauergeschmack, der bestimmt, was angeboten wird. Wenn das feine Filet nicht gekauft wird, dann gibt es halt Jagdwurst. So einfach ist
ja,
es.
Ja, das ist aber, ich glaube, bei Fernsehen, bei Medien nicht, also ja, das ist so einfach, aber gleichzeitig auch nicht ganz so einfach. Weil das ja auch davon abhängig ist, was den Leuten hingeworfen wird. Ne? Wenn du der breiten Masse halt nur Scheiße hinwirfst, dann wird halt auch die Scheiße, dann wird das halt, also wenn du lang genug Mist ausstrahlst oder billige Scheiße, dann ist das irgendwann erfolgreich, also irgendwann findet das sein Publikum.
Ja, kann gut sein, aber es gibt, also wir sind eben nicht 1963, der Halstuchmörder hatte, glaube ich, 27 Millionen Zuschauer damals, weil es gab nur zwei Fernsehsender.
Ja, ja.
Also es gab ARD und, also, die aber Straßen, wir haben halt
damals
heute,
gab es noch die Straßenfeger.
Der Straßenfeger, das gab es damals noch. Heute ist maximal das WM-Finale ein Straßenfeger. Das gibt es heute nicht mehr, aber es gibt ein Überangebot an Medien und an Fernsehen. Das heißt, du hast 200 Sender zur Auswahl bei einem normalen Satellitenanschluss und beim Kabelanschluss, was weiß ich, 70, 80. Das heißt, theoretisch findest du immer irgendwas von Wert. Ja. Aber du bleibst halt hängen bei Naked Attraction. Du bleibst halt hängen bei Robert Geis isst ein goldenes Steak und redet darüber, wie egal ihm arme Leute sind. So. Weißt du, ich meine, das und am Ende bestimmt das Angebot, das ist
ja,
so.
Aber
natürlich,
das,
es gibt auch diesen sehr schönen Film Free Rainer, der natürlich ja eine Dystopie oder eine Satire ist. Da geht es um Boris Bleibtreu als zugekokstes Medienarschloch, der halt Fernsehproduzent ist und der sich irgendwann entscheidet, das Fernsehen zu ändern, indem er alle 1200 Geräte einsammelt, die Quoten messen und selbst willkürlich dann bestimmen kann, was gute Quoten hat und was schlechte Quoten hat. Empfehlenswerter Film. Nicht ja, überall ja, richtig gut, aber die Grundidee ist gut und natürlich, wie bei jeder Dystopie, Satire etc., gerät es dann irgendwie außer Kontrolle und so. Aber es wäre doch schön, wenn Dinge diese Aufmerksamkeit auch begeben. Aber das mit Musik ist ja eigentlich bei allen Medien so, Reinhard. Also,
ich wollte gerade sagen,
so
das ist
so geile
das ist
Musiker,
nicht,
aber die Leute gehen halt trotzdem hin und kaufen sich die neue Jennifer Lopez oder Katy Perry
nur,
oder Miley Cyrus.
Das ist nicht
die Leute
nur, das
fressen
ist
Scheiße, obwohl
Fernsehen
die Koteletts
so
ja da liegen.
Das ist nicht nur beim Fernsehen,
ja,
das ist bei allen Medien so. Du siehst das sogar noch eine Ecke schlimmer in den sozialen Medien. Ich sag nur Instagram, TikTok, ähnliches. Du hast dich ja schon häufiger über so Influencer aufgeregt, ne? Zu Recht.
Nein,
ne? Ihre Gummibärchen in die Kamera halten und da die hübschen Haare bekommen und so, ne?
Hey Leute, ja, ich hab ganz neue Haare also, jetzt von den Gummibärchen bekommen. Mega
das können die aber auch nur machen, weil die Millionen Follower haben, ne? Und warum haben die Millionen Follower? Weil es irgendwie
weil die
funktioniert.
Leute scheiße sind. Die einfach scheiße. Nein, weil die Leute scheiße sind, weil die Majorität der Menschen einfach dumme, konsumierende, dumme Schweine sind. So. Wenn man ehrlich ist, Reinhard, also es gibt doch diesen schönen alten Satz, stell dir vor, nee, wie geht das nochmal mit 50%, wie dumm der Durchschnittsmensch ist und denk dann darüber nach, dass 50% davon noch dümmer sind als der Durchschnittsmensch. Ich weiß, dass das jetzt hart ist, aber seid doch mal ehrlich, es ist doch so. Die Leute fressen Scheiße, gucken Scheiße, konsumieren Scheiße, genießen Scheiße und wundern sich, dass sie nur Scheiße bekommen. Ich verstehe.
Ja, aber du musst
ich
immer
weiß,
überlegen,
dass das
es
hart
gibt
ist,
auch
aber
die andere,
die Wahrheit.
Es gibt auch die andere Hälfte, die 50%, die intelligenter sind, die zum Beispiel diesen Podcast hören.
Ja, genau. Dieses ansprechende Qualitätsprodukt, was hier jede Woche von zwei Genies zur Verfügung gestellt wird. Ich will uns nicht zu hoch auf den Sockel stellen, aber ich würde schon von Genies sprechen,
also,
weil man will ja auch nicht.
Das, aber das, was wir hier beschreiben, ist also gerade bei sozialen Medien, die irgendwie, wo der Content halt wirklich selbst kreiert wird, nicht aus einer Redaktion kommt, also was jetzt ja auch nicht wieder stimmt bei bei vielen großen Social-Media-Kanälen sitzt am Ende auch eine Redaktion dahinter, wenn es groß genug wird. Aber zumindest gibt es da noch auch Content, der produziert wird, der irgendwie nicht einfach nur auf Konsum ausgelegt ist und so. Also es gibt auch guten Content oder netten Content. Also ich habe gestern durch TikTok durchgescribed und habe tatsächlich einen Beitrag gesehen, wo ich so eine Träne fast im Auge hatte. Da war ein Junge, der CP hatte. Ich weiß nicht, ist das zerebrale
Paralyse?
Kann sein. Auf jeden Fall Zerebralparese.
Das in dem Auto, wo der Typ schnell, Parese, wo der Typ in dem Auto schnell fährt.
Nee, da ist jemand, der, also es gibt bei TikTok diese Version, also diesen Mechanismus Stitch. Das heißt, du nimmst ein Video von jemand anderem, irgendwie ein paar Sekunden davon und schneidest dein eigenes dann dahinter. Also das ist, um so Reaktionen auf andere Videos quasi im eigenen Video zu verarbeiten.
Ich liebe es, mir so wichtig, wie andere Leute fühlen zu irgendwas.
Nein, Moment, hört mir dazu. Also es, da gibt es manchmal witzige Sachen, die daraus entstehen. Das ist halt ein Mechanismus dieser Plattform. Aber das war tatsächlich was ganz Schönes. Und zwar war da jemand mit Zerebralparese und der hat auf einen TikTok reagiert, wo jemand gefragt hat, so, ne, welcher andere TikToker hier oder welcher andere Medienschaffende, was auch immer, wen findest du gut und warum? Und dann hat dieser Junge mit Zerebralparese halt gesagt, so, ich finde den und den gut, also einen anderen TikToker irgendwie mit 12 Millionen Followern, weil der seinen Bruder immer super behandelt und der Bruder von ihm hat auch Zerebralparese und ich freue mich immer, wenn ich sehe, wie gut der den behandelt und wie viel Spaß sie zusammen haben, das macht mich glücklich. Ne? Also,
darf ich kurze Frage stellen? Der da seinen Zerebralparese erkrankten Bruder behandelt den gut vor der Kamera und promotet das vor seinen 12 Millionen Menschen?
Nein, tut er nicht. Der macht normalen Content und sein Bruder taucht gelegentlich da drin auf und der behandelt den halt wie einen normalen Menschen. Und das finde ich auch super. Also
ja, sollte man auch so tun.
Der ist nicht Inhalt des Kanals, sondern er taucht gelegentlich mal auf und hat halt Spaß, okay. Macht halt gelegentlich bei Sachen mit und so weiter. Und bei dem, was ich da gestern gesehen habe, kam es tatsächlich dann auch zu einer Interaktion zwischen diesem Jungen, der sich halt darüber gefreut hat, und diesem anderen TikToker, der da irgendwie seine 12 Millionen Follower hat. Und die haben dann was zusammen quasi gemacht. Es ist ja nicht nur Scheiße, was in so sozialen Medien passiert. Sachen sind auch super, die du meinst, halt die Kackseite. Ne?
Also ich habe gestern noch einen Beitrag vom Neo-Magazin, jetzt heißt es ja ZDF-Magazin geteilt und dass ich dem ZDF-Magazin und Jan und so zugeneigt bin, das muss man ja nicht groß besprechen. Ich finde, das, was die machen, gehört zu den hochwertigsten Sachen im deutschen Fernsehen. Egal, ob man Böhmermann mag oder nicht, das, was die abliefern an Qualitätscontent, also was die abliefern an Recherche, an Aufwand, ist einfach unvergleichlich im deutschen Fernsehen. Punkt. Und die haben was über Influencer und Dubai gemacht. 20 Minuten. Der macht sie jetzt so ein bisschen John Oliver-mäßig, dass sie sich ein Thema vornimmt und das pro Folge so richtig durchzieht. Und natürlich war da vieles bei, was ich schon in Anführungszeichen wusste oder geahnt habe. Auf der anderen Seite sitzt du halt einfach vor dieser blanken, verkaufenden Medien-Dreckscheiße und möchtest einfach so viel fressen, dass du gar nicht kotzen kannst. Nee, andersrum. Du kannst nicht so viel fressen, wie du kotzen willst. Es ist einfach, also um es in zwei Sätzen zusammenzufassen, die haben eine Nummer über Dubai gemacht und haben von vielen deutschen großen Influencern, den Harrisons, Simon Dessous etc. erzählt, die nach Dubai ausgewandert sind und jetzt regelmäßig große Loblieder auf Dubai singen. Zwei Dinge sind interessant daran. Erstens, sie singen Loblieder auf Dubai, weil man dort keine Steuern zahlen muss und weil es keine Einkommensunternehmenssteuer gibt. Toll, zweitens, ne? Müssen sie positive Sachen über Dubai sagen, weil bevor man nach Dubai auswandert als Influencer, muss man ein vom Dubai Media Board unterzeichnetes Dokument selber unterzeichnen, das bestätigt, dass man in keinster Weise negativ oder kritisch oder sonst wie über Dubai berichten darf, was ja nichts anderes ist als staatliche Zensur innerhalb einer Diktatur, die auf Blut und Sklaverei aufgebaut ist.
An dieser Stelle angemerkt, liebe freidenkende Querdenker, das nennt man Zensur.
Ja, das nennt man Zensur. Und alle wissen, auf welchem, also worauf du bei fußt, alle wissen, na gut, die Influencer wissen es im Zweifelsfall nicht, weil die einfach dumm wie Scheiße sind und weil denen das einzig Wichtige im Leben ist, dass irgendwie der Springbrunnen um sie herum gut funktioniert und dass sie morgens schon mit Delfinen tauchen können. Aber die Nummer ist, also was mich an diesem ganzen Influencertum, an diesen Menschen so unfassbar anwidert, ist, dass und was mich an der ganzen Generation anwidert und warum ich da auch immer so energisch bin und warum mich das alles so aufregt, ist, Reinhard, ich komme aus einer Zeit, in der die Künstler, die ich verehrt habe, in irgendeiner Weise Kunst erschaffen haben und völlig, und reden wir jetzt mal vom banalsten ever. Ich hatte als Kind zum Beispiel die erste Platte von Rednecks. Kennst du ja, ne? Wish You Were Here und Cotton Eye Joe.
Klar.
Schrottige Popmusik.
Ich hatte, okay, ich hab
oder
Techno
DJ
gehört.
Bobo hatte ich auch nicht. Oder von mir aus Techno, irgendwas.
Das Modul.
Reinhard, aber das Modul, in Gottes Namen. Aber nein, aber selbst die, und das waren, glaube ich, Rednecks, waren irgendwie Schweden verkleidet, also Amerikaner, die haben sich hingesetzt, haben einen Popsong aufgenommen, der war catchy, den konnte man hören, den hast du dir auf CD gekauft, dann hast du den angehört, hast zu Hause im Wohnzimmer ein bisschen auf und ab gehopst und alle waren glücklich, die haben ihr Geld damit verdient und alles gut. Die haben ein Produkt erschaffen, das man konsumieren konnte. Jetzt ist das Produkt der Konsum geworden. Diese Influencer zeigen dir nichts anderes als Produkte, die sie dir verkaufen wollen. Das ist Werbung zum Anschauen. Es ist, als wenn der Teleshop plötzlich Kunst geworden wäre. Es ist völlig abstrus. Und ich verstehe es nicht. Ja, wir reden auch hier in unserer heutigen Folge am Anfang eine Minute über Werbung. Oder wir sprechen in der Mitte über ein Produkt oder sonst was. Das ist alles
auch
Werbung. Aber es ist gekennzeichnete Werbung. Und wir stehen auch dazu. Und wir bieten ja auch dieses Produkt Alteration am Arsch für euch gleichzeitig an. Aber wie kann man sich denn hinsetzen und kann sich das Luxus-Scheißleben von irgendwelchen ungebildeten Vollidioten anschauen, die nichts anderes machen, als sich selbst, ihre Seele, ihr Leben, ihre Kinder, das finde ich das Allerschlimmste, ihre Kinder zu verkaufen als Motor, als Katalysator ihres eigenen Reichtums und ihrer Bekanntwerdung. Die sind nur bekannt dafür, Dinge zu verkaufen. Es wird keinen Wert mehr erschaffen, gar keiner mehr. Es wird nur noch verkauft.
Das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe, warum solche, so jemand wie Simon Desue zum Beispiel, ne? Warum haben solche Influencer so unglaublich viele Follower? Das verstehe ich nicht, weil die produzieren, wie du ja schon gesagt hast, keinen Inhalt. Vielleicht haben sie das mal getan, aber sie tun es zumindest jetzt nicht mehr. Wenn man irgendwie sich auf YouTube irgendwie einen LeFloid, einen Rezo oder so anguckt, das kann ich ja noch verstehen, weil die, ne, die produzieren halt Content.
Produzieren einen Inhalt, ja,
genau, Content, das ist unterhalten, die machen was, ne? Selbst ein Let's Player, der halt irgendwie zockt und das kommentiert oder so, das kann ich auch verstehen, der produziert auch in irgendeiner Form einen Inhalt. Aber gerade so Instagram-Sternchen kann ich nicht nachvollziehen, weil da kein Inhalt mehr drin ist.
Reinhard, ich habe vorgestern drüber gelesen, dass hat sich jetzt nach der zweiten Geburt die Hupen und die Nase neu machen lassen. Ich weiß nicht, was mit der Nase während der Geburt passiert ist, dass die gemacht werden musste. Offensichtlich wird einfach auf den Tisch gefallen oder was weiß ich. Ist mir auch egal. Jedenfalls hat die sich die machen lassen. Und jetzt kommt es, Reinhard. Die hat vor und nach der OP vom Kamerateam begleiten lassen. Und dann auch den berührenden Moment, wo ihr Partner, der ja mit ihr diesen Kanal betreibt, ihr Louis Vuitton-Schuhe zur guten Besserung wünscht. Oh Gott. Mit einer eingeblendeten Werbe. Die Frau liegt noch leicht narkotisiert im Bett und er hält in Ego-Perspektive Louis Vuitton-Schuhe ins Bild und gibt ihr die. Und du denkst so, das ist auf so vielen Ebenen gleichzeitig falsch, dass es ein Overload in meinem Gehirn gibt. Ich weiß, dass wir jetzt wahrscheinlich Hassmails bekommen werden. Von mir aus, ey, wirklich, liebt eure bestimmt eine ganz tolle Frau. Aber bitte könnt ihr mir einfach nur erklären, warum ein intimer Moment einer Operation dafür genutzt werden muss, um Schuhwerbung zu machen.
Gab's nicht
wie
sogar
kann man nur auf die Idee kommen?
Gab es nicht sogar ein Influencer-Paar, das die eigene Geburt, also die Geburt des eigenen Kindes vermarktet
und
hat?
Und Chrissy Teigen, die Frau von John Legend, hat letztens also sie hatte eine Fehlgeburt und das Kind musste geholt werden, aber tot. Und das hat die auch vom Kamerateam begleitet.
Oh, ernsthaft?
Da hat meine Frau dann gesagt, und das kann ich im weitesten Sinne so stehen lassen, dass ihr Anspruch war, als Frau eines großen Popstars erstens Verletzlichkeit zu zeigen, also zeigen, auch uns passiert sowas.
Ja.
Überrascht mich jetzt total, dass auch reichen Menschen schlimme Dinge passieren. Zweitens, das mag ich stehen lassen, und auch zu zeigen, das ist ein Teil, also sagen wir mal, der Community zu zeigen, Das ist was, das, um sich selber menschlicher zu machen und zu zeigen, mir passiert sowas auch und wenn euch sowas passiert, ihr müsst da durch. Das kann man so verkaufen. Ich muss da nicht, ich will da nicht drüber werten.
Da würde ich die Frage stellen, ist es wirklich so, dass die das begleiten wollten und zeigen wollten, dass das mit zum Leben gehört oder dass sowas auch passiert? Dann finde ich das, wenn es geschmackvoll und nicht geschmacklos gemacht ist, finde ich das okay und finde das super. Ich finde das auch super, wenn Leute mit größerer Reichweite auch mal über Probleme reden, ne? Und nicht immer nur das shiny Dubai-Leben haben, sondern irgendwie sagen, ne, hier, was weiß ich, Depressionen, weiß ich nicht, Krankheit, irgendwie persönliches Schicksal oder was auch immer, das einfach mal mit berichten, in welchem Maß muss jeder immer für sich selber entscheiden. Das finde ich aber gut, weil das gerade auch jüngeren Leuten Druck nimmt, dass nicht immer alles perfekt sein muss und so. Die Frage ist, ob man das ausschlachtet, ob du da sitzt, mir geht es irgendwie in letzter Zeit auch nicht so gut und da hat mir sehr geholfen, die Pillen von Dr. Du weißt, was ich meine, ne? Versuchst du daraus Kapital zu schlagen?
Kapitalisierung des eigenen Leids, genau.
Oder möchtest du wirklich nur davon berichten, dass sowas halt passiert? Also ich habe ja auch in den Podcasts, die ich auch vor dem Podcast hier gemacht habe und so, habe ich auch über den Tod meiner Eltern gesprochen.
Es gab Podcasts du meinst jetzt bei methodisch inkorrekt?
Genau, ich habe auch. Also als mein Vater an Krebs erkrankt ist und gestorben ist, als meine Mutter gestorben ist, habe ich auch im Podcast darüber geredet, weil mir das persönlich gut getan hat, darüber zu reden. Und ich habe auch sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen von Leuten, die halt auch eine Scheißzeit gerade hatten, denen das geholfen hat irgendwie ich weiß nicht, inwiefern das geholfen hat, aber irgendwie die mir geschrieben haben, dass sie das nachempfinden konnten und auch gerade eine doofe Zeit haben und irgendwie froh waren, mal wieder lachen zu können und so. Finde ich okay, wie du schon sagtest. Ne?
Aber also Reinhard, wie deine aber Frau sagt, das ist ja doch bei dir auch ein ganz anderer Impuls.
Ja, ne? gehört halt auch irgendwie zum Leben dazu. Ne? Ich habe mich aber nicht hingesetzt und habe irgendwie gesagt, hier, ja, meine Eltern sind gestorben und zum Glück hat das Bestattungsunternehmen Hackspiel uns wunderbar unterstützt und ne, das halt nicht.
Mit dem Rabattcode Oma ist tot 15 bekommt ihr 15% Beerdigung.
Also aber
Reinhard, das klingt jetzt wie Perversion, aber genau sowas gibt es ja jetzt schon.
Ja, ich weiß. Ja, also ich finde, wie viel von seinem persönlichen Leben man über öffentliche Kanäle teilt oder wie viel man davon preisgeben möchte, muss jeder für sich selber wissen. Inwiefern man daraus Kapital schlagen möchte, da ist für jeden
die Grenze, glaube ich, woanders. Ja, das muss man da nicht selber wissen. Ja,
nee, genau.
Nee, aber die Grenze sollte moralisch dargesetzt sein. Ich finde, man sollte weder aus dem eigenen noch aus dem Leid anderer.
Ja, gerade das Leid anderer.
Ne? Ja, das Leid an, ja, aber wir haben ja eher über diese Shiny-Insta-Welt gesprochen, also
ja,
über dieses Dauerperfekte, weißt du, also die, von denen wir jetzt gerade sprachen, die reden ja nicht von ihren echten Problemen. So, weißt du, die reden ja nur von ihren Scheißproblemen, weil jetzt irgendwie ihr neues Haarpflegeprodukt hat ihnen Spliss gemacht oder so. Was du gemacht hast, war über dein persönliches Leid zu sprechen, weil es dir auf der einen Seite, und das ist jetzt der,
also mir hat
in Anführungszeichen, es hat dir gut getan, das war vielleicht im weitesten Sinne ein egoistischer Grund, es hat dir gut getan, darüber zu sprechen. Aber du hast natürlich anderen Leuten auch ähnlich, ich habe ja auch ein Buch über den Tod meiner Mutter geschrieben und das hatte auch auf der einen Seite das egoistische Motiv, dass ich es von mir geben wollte, aber es hat, glaube ich, vielen anderen auch gezeigt, so ey, auch der Basti erlebt sowas und der hat einen Weg gefunden, damit zu leben und vielleicht kriege ich das in meinem, viele Leute haben bei mir geschrieben, die Familienglieder verloren haben, genau was du gerade sagtest und viele haben gesagt, dass ihr das in irgendeiner Weise inspiriert hat, das so zu lesen, wie es bei mir war oder wie ich darüber gesprochen habe. Deswegen habe ich das auch getan, nicht um ein Buch mehr zu verkaufen und auch nicht um einen Hörer mehr zu haben.
Ja.
Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, irgendwie, oder wenn du, genau was du eben sagtest, mit irgendwie Beerdigungsinstitut Hackspiel, dann verliert halt, also es gibt diesen alten Satz, tue Gutes, ohne darüber zu sprechen.
Nein. Tue Gutes und rede darüber, das ist richtig. Du solltest gute Sachen machen und darüber reden, um andere Leute zu inspirieren, davon also auch gute Sachen zu machen. Das,
meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Tu Gutes und rede darüber. Das ist wichtig. Also du musst nicht über alles reden, aber es ist gut. Wenn du gute Sachen machst, rede davon, weil das eventuell aber andere Leute...
Das ist die gleiche Nummer wie Leute, die in YouTube-Videos hingehen und Obdachlosen Winterjacken schenken oder Nike-Schuhe und sich dabei filmen, wie wahnsinnig großzügig sie sind, um dann 1 Million Follower zu bekommen.
Ja, okay, so, das Motiv ein anderes. Ne? Aber tu Gutes und rede darüber. Also finde ich wichtig und auch einen guten Ansatz. Man kann auch so Gutes tun, aber ich finde es gut, davon auch zu erzählen, um anderen Leuten zu zeigen, erstens, dass die Welt nicht nur scheiße ist und zweitens, eventuell tun es dir ja ein paar Leute nach. Ne? So als Beispiel, als wir irgendwie einen kalten Winter hatten, mal einen Rucksack mit Essen vollmachen, mit warmen Decken und halt einem Obdachlosen vielleicht in die Hand drücken, den man häufiger mal morgens sieht, wenn man zur Bahn geht oder so. Ne? Also irgendwie Leuten tatsächlich
genau,
helfen.
Genau, das hast du gemacht und das finde ich total super. Wenn du das gemacht hättest und hättest ein YouTube-Video darüber gemacht und dann mit ihm noch, weiß ich nicht, Daumen hochgezeigt, dann wäre es wieder widerlich geworden.
Ja, genau, das ist eine andere Nummer, oder? Wir hatten ja letztens hier als Werbepartner ja tatsächlich Nono mit seinem Buch, das er über seine Radreise geschrieben hat. Ja. Die haben mittlerweile genug Kohle zusammen, um die dritte Schule in Guatemala zu bauen. Durch diese ganze Aktion, was ich super geil finde und das läuft immer noch. Ich habe ja jetzt angefangen, in meinen Livestreams hier die Gameboys und so weiter zu reparieren und ich habe viel mehr Konsolen hier, als ich persönlich haben möchte und ich will die auch gar nicht hier haben. Ich habe Spaß daran, die Dinger zusammenzubauen und habe mir überlegt, ich könnte die verkaufen, ne, dann verdiene ich Geld dabei, habe ich nichts von, will ich auch gar nicht, weil ich habe auf den ganzen Steuerscheiß keinen Bock. Ernsthaft nicht. Ich werde die einfach, ich werde die quasi verkaufen, in Anführungszeichen, dafür, dass die, dass jemand was an einen wohltätigen Verein oder so spendet. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich habe mir irgendwie überlegt, so Minimum sollte das sein, was die Teile gekostet haben, die ich eingekauft habe. Und ansonsten legt drauf, was er möchtet, so in etwa. Und schickt mir ein Bild von
der Steigern oder nicht?
Hä?
Versteigern ist doch einfach.
Naja, versteigern möchte ich es ehrlich gesagt auch nicht, weil erstens beim Versteigern, du brauchst eine Plattform, über die du das machst und ich möchte keine Gebühren an irgendeine Plattform zahlen dafür. Zweitens, wenn ich das mache, würde ich das als Privatperson ja versteigern, würde Geld einnehmen und da sind wir wieder bei der Steuerscheiße, ne? Weil es eine Einnahme ist.
Aber
beim
Verkaufen nimmst du ja auch Geld ein.
Was? Ja, genau, aber ich verkaufe es nicht. Ich würde das, also ich habe mir überlegt, das vielleicht so zu machen, dass ich das, dass ich den quasi jemand, der ihn haben möchte, sagt, ich möchte ihn gerne haben, dann sage ich hier, die Einzelteile, die ich benutzt habe, haben in Summe 60 Euro gekostet, spende mal bitte an irgendeine Organisation mindestens 60 Euro, gib mir ein Bild von der schick mir ein Bild von der Spendenquittung, dann schicke ich dir das Ding. Fertig. Ich möchte damit kein Geld.
Ich finde, da kann man mehr. Nein, du sollst auch kein Geld damit einmachen, aber ich finde, man kann für einen guten Zweck aus deiner Arbeit mehr Geld rausholen.
Ja,
für was Gutes.
Ja, da sind wir beim Punkt. Ich möchte aber auch nicht Leute ausschließen. Ich möchte nicht, dass irgendwie. Also, es kann ja sein, dass da zum Beispiel jemand sitzt, der sagt: Boah, ich hätte super gern so einen Gameboy, der irgendwie nett aufgemacht ist mit einem schönen Display und so weiter drin, ne? Aber dann versteigerst du das Ding und dann geht das irgendwie auf 200 Euro hoch oder so. Damit schließt du die Leute, die die wenig Geld haben, automatisch aus. Das finde ich irgendwie blöd.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Deshalb, also ich habe da noch nicht so einen richtigen Modus gefunden, wie ich das jetzt genau machen möchte, aber das wird so irgendwie in die Richtung gehen, dass ich, dass wenigstens das Geld gespendet wird, was ich an Teilen ausgegeben habe, damit ich nicht irgendjemand anderen querfinanziere oder so. Aber ich will damit kein Geld einnehmen. Ich möchte, dass irgendwie gute Zwecke damit unterstützt werden, nach Möglichkeit irgendwie was Soziales, irgendwie, weiß ich nicht, die örtliche Lebenshilfe oder so, die sich um Menschen mit Behinderung kümmert. Oder, ne?
Saunaclubs e.V. Da
ja, oder,
auch,
oder mein.
Du hast ja vorhin schon drüber gesprochen, den geht es ja auch im Moment nicht gut, den Betreiber von
Saunaclubs. Du bist so ein dummer Wichser. irgendwas Vernünftiges halt. Ich find das halt schön. Also, ich fand das bei dem Projekt, das der Nono da gemacht hat, finde ich das schön. Der lebt natürlich auch davon, das Buch geschrieben zu haben, den Film zu machen und zu vermarkten oder so. Aber der wird damit nicht reich, ne? Sondern der macht in erster Linie, guckt er, dass er davon leben kann und der Rest geht irgendwie in wohltätige Zwecke. Ich habe einen anderen Freund, der ist in Berlin, der hat einen Verlag, der leitet ein kleines Museum und so weiter und der müsste eigentlich mit dem Geld, das er damit irgendwie in 2-3 Jahren verdient, nicht mehr arbeiten gehen. Das tut er aber nicht. Der nimmt sich so viel, wie er braucht und den Rest spendet er jedes Jahr. Und ich finde das super.
Das ist extrem ehrenwert.
Ich finde das toll. Ja. Ich finde sowas echt
toll. Aber
trotzdem
haben solche Leute haben weder die Reichweite noch die Bedeutung und auch nicht die Wahrnehmung, die haben, die nichts davon tun. Die sich die Hupen operieren lassen und dann dafür Schuhe sich vom Werbepartner schenken lassen. Ja. Weil das per Video. Ja, also als wir eben darüber sprachen, in mir kocht immer so eine Wut hoch, weil ich habe noch keine Kinder. Aber wenn ich Kinder habe, ich weiß genau, dass sie es konsumieren werden. Ich habe letzte Woche eine Studie gelesen, dass 32% aller Mädchen wünschen sich, Influencer zu werden. Das ist der Hauptberufswunsch für junge Frauen geworden. Influencer. Das ist noch nicht mal ein Beruf. Das ist kein Beruf. Keiner kann mir erzählen. Ja, mir hat letztens auch jemand aus der Branche, der sehr, sehr, sehr groß ist, der solche Leute managt, erzählt, das ist eine unfassbare Arbeit. Du hast keine Vorstellung, wie lange die brauchen, die Wohnung in Ordnung zu bringen. Wie lange die brauchen. Ey, fickt euch ins Knie, ihr Wichser. Ihr lebt auf Kosten von Teenagern, die eure Scheiße kaufen. Ihr könnt mich mal. Es ist verlogene Scheiße. Kein Mensch kann mir erzählen, dass die über 100, 200, 300.000 oder Millionen Follower haben, nicht ein Luxusleben leben. Auf dem Rücken von anderen Leuten, die das konsumieren. Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt Leute, das muss ich mir mal vorstellen, die haben nicht nur eine Instagram-Page von sich, sondern auch von ihrer eigenen Wohnung. Die ja. Wohnung hat eine Instagram-Page, die mehr Follower hat als wir. Und in dieser Wohnung ist jedes einzelne Produkt, das dort steht, verlinkt per Werbelink. Ja, das heißt, du kannst dir die Wohnung angucken, kannst dann so gesehen draufklicken, diese Vase ist von, das ist von, das ist von, das ist von.
Damit du nicht falsch verstanden wirst, möchte ich an dieser Stelle einmal ganz kurz einstreuen, dass der Begriff Influencer ja relativ unscharf und weit gefasst ist. Ne? Du meinst tatsächlich die Influencer, die keinen Inhalt produzieren, sondern die eigentlich nur eine lebende Werbefläche sind.
Ne? Richtig.
Weil jemand, der ordentlichen Content produziert
Das haben wir ja eben schon gesagt.
Ja, ja, genau. Den bezeichnet man ja auch als Influencer, aber das ist nicht das Influencer, das du meinst.
Ja, und ich meine die Leute, die nach Dubai gehen und, weiß nicht, Sklavenarbeit cool finden, weil sie halt gerne morgens bei 35 Grad aufwachen und jetzt irgendwie, also ich habe auch nie verstanden, warum soll ich mir denn angucken, wie jemand im Paradies, seinem empfundenen Paradies lebt, und mir vorlebt, wie geil das da ist. Also was wollen die mir damit sagen? Ich verstehe es überhaupt nicht. Was ist der Mehrwert, den sie mir geben? Erzeugen sie irgendwas, Unterhaltung, Kunst, irgendwas? Nichts. Es ist nichts da, außer Geld und Geld verdienen und Produkte präsentieren. Und trotzdem haben diese Menschen tausendfach mehr Reichweite, als wir beide jemals haben werden. Und es ist nicht... Mir ist es doch am Ende für mich egal, weil die werden auch nicht nur eine einzige Sache dort zeigen, die ich jemals haben möchte. Aber ich habe dir ja schon mal erzählt, ich habe einen Freund, der hat einen Sohn, der ist 13 oder 14 und der hat sich eine Uhr für 700 Euro zum Geburtstag gewünscht. Eine Uhr, Reinhard.
Ja.
Ein 13-Jähriger, der sich eine Uhr für 700 Euro wünscht. Ja. Weißt du, wo du so denkst, und wie kommt, der ist nicht darauf gekommen, weil er durch Karstadt gelaufen ist, gesagt hat, oh, das ist eine Marke, die gefällt mir. Nein, der guckt diese Scheiße und da wird ihm halt erzählt, bla bla bla, das ist die beste Uhr, die ich je gesehen habe, die kann die Zeit anzeigen und guck mal hier, sogar ein Datum. Weißt du, und das ist einfach, ja, aber so funktioniert, das ist der, und dieses Weiterspinnen von Schleichwerbung, von verlogener Produktpräsentation, das wird ja immer, immer schlimmer. Und die Generation unserer Enkel wird es gar nicht mehr anders kennen, als dass sie zugeschissen werden mit verdeckter Werbung. Ja, klar haben wir beide als Kinder auch, was weiß ich, morgens im Frühstück beim Lila Launebär hat er dann irgendwie, weiß ich nicht, Super Nintendo gespielt, dann wollten wir ein Super Nintendo haben. Das gibt's schon seit es...
Ja, aber oder die Junior-Tüte. Damals.
Die Junior-Tüte. Ja, Junior-Tüte. Die wurde ja sogar in manchen Ländern verboten.
Mir ist damals nie aufgefallen, was das eigentlich für ein geiler Name ist, zumindest wenn man nah an der holländischen Grenze wohnt. Die Junior-Tüte bei McDonald's. Die Junior-Tüte.
Ja. Für die Kleinsten. Breit am Morgen. Ich will mich da auch gar nicht so ereifern, aber es ist wirklich was mir nahe geht und wo ich immer denke, ich möchte einfach nicht, dass meine Kinder mir mit 12 sagen, dass sie Influencer werden wollen. Dass sie diese Art von Influencer werden wollen. Ich möchte das nicht. Ich will es einfach nicht. Ich möchte einfach, aber ich kann meine Kinder davon ja auch nicht schützen. Ich kann das gar nicht, weil wie willst du, dann schreiben mir Leute, ja, das hat ja was damit zu tun, was deine Kinder für Medien konsumieren. Ja, am Arsch, Leute. Eure Kinder, sobald die das erste Handy haben, die erste Stunde auf dem Schulhof verbringen, wenn die nicht Bibis Beauty Palace kennen oder Sami Slimani oder was weiß
dann
ich
wer. Dann sind die raus.
Dann sind die raus. Das ist wie der Junge, der dann, ich hatte, hat man neben dem Jungen gewohnt, die Mutter hat dem nur Opern gezeigt. Und die hatten keinen Fernseher, kein Radio, sie hat ihm immer Opern gezeigt und auf der Geige vorgespielt. Total netter Junge, total nette Mutter, aber ich habe immer gedacht, ey, was machst du denn da? Wenn der in die 5. Klasse kommt und der erzählt den Leuten von Puccini, der kriegt dermaßen in die Fresse. Du musst irgendwo den Spagat hinkriegen, deine Kinder zu reflektierten, normalen Menschen zu erziehen, mit Mediennutzung, die also Zugriff auf all das haben und es trotzdem einordnen können. Und das ist, glaube ich, unmöglich. Also zumindest super schwer. Also wie willst du einen 12-Jährigen in die Schule schicken, dem sagen, hör mal, das ist aber eine Scheinwelt, die dir da vorgelebt wird. Das ist alles Quatsch. Du brauchst keine Uhr für 700 Euro. Und diese Leute, die dir die Uhr für 700 Euro verkaufen wollen, die haben die 700 Euro dafür nicht bezahlt, sondern die haben die umsonst bekommen, weil sie dir verkaufen. Das wird ein 12-Jähriger nicht verstehen, sondern wird davor sitzen und sagen,
ja, ist also ich habe auch keine Ahnung, wie man das stemmen könnte oder wie man das hinbekommt. Also ich habe ja auch kein Kind oder keine Kinder und ich beneide Eltern tatsächlich nicht darum. Ich bekomme es in meinem Bekanntenkreis mit von halt Freunden, die Kinder haben, dass das mal besser, mal schlechter funktioniert, ne? Aber selbst bei Leuten, die ich kenne, die halt die Medienzeit hart eingrenzen, ne? Sich drum kümmern, die Kinder halt zu mündigen jugendlichen Erwachsenen zu erziehen und so weiter. Selbst da ist halt, wie du schon sagtest, der Moment Schulhof, irgendwie Social Media, lass es WhatsApp-Gruppen oder sonst was sein, ne? Da bist du dann halt in einem sozialen Mechanismus drin oder das Kind, aus dem du nicht rauskommst und den du auch nicht vermeiden kannst. Ne? Also
du hast als Eltern gar keinen Einfluss darauf, du kannst nicht ändern, was auf dem Schulhof passiert.
So. Nee, du kannst ja auch nicht sagen, so hier, du bekommst, also ne, dann hast du halt kein Smartphone. Dann ist das Kind genauso sozial ausgegrenzt, ne? Und Kinder sind halt grausame kleine Arschlöcher.
Reinhard Remford, der Kinderinfluencer.
Ja, Kinder sind grausame kleine Arschlöcher. Das
sind sie. Ja. Das ist übrigens auch, immer so eine. Letztens habe ich gelesen, irgendwie eine schrieb: Mein Kind ist kein Virusverbreiter, mein Kind ist eine alte Seele und ein Stern am Himmel. Und denk so: Nein, Bettina. Dein Kind ist der kleine Julian, der hat eben in der Nase gepopelt und einer scheiß Begrenzung am Kinderspielplatz geleckt. Ja, ne.
Da gibt's auch immer diese schönen Tweets, wo irgendwie so, müssen wir so viel konsumieren? Wäre das nicht sinnvoller, wenn wir das Brutto, wäre das nicht sinnvoller, wenn wir für die Natur versuchen, nachhaltiger zu leben? Mein Sohn Jonas, 4,5. Also am Arsch, dein Sohn Jonas, 4,5.
Ja? Der beste Tweet, den ich je gelesen habe, ist, da hat dann einer auch drunter geschrieben, weil Rebecca postete, warte mal, wir gehen, alles ist vergänglich, alles stirbt, nur Bücher und Worte nicht. Ja. Bücher und Worte existieren für immer.
Ja.
Mein Sohn Julian 7. Und dann so, fuck you, Rebecca, he didn't say that. Und dann so, ja, nein, auf gar keinen Fall. Hat er einfach nicht gesagt, er hat nicht, während er mit dir gemeinsam die Qigong-Schale zu Hause ausprobiert hat und ihr Yoga gemacht hat, hat er diesen klugen Satz gesagt. Und er hat wahrscheinlich gesagt, ich möchte gerne das neue Pokémon-Set Rot-Schwert haben und sonst heul ich den ganzen Tag. Und wenn du mir heute Abend nicht das Essen machst, was ich will, dann gehe ich in mein Zimmer und kacke. Verstehst du? Das ist das finde ich an Eltern oft auch anstrengend, dieser seltsame Irrglaube, dass ihre Kinder von Gott gesandte Engel wären. Nein, ja, sind sie nicht. Ich weiß, ihr liebt sie. Ich liebe auch, also man liebt seine Kinder und das ist auch total toll. Und wenn ihr tolle Kinder habt, dann finde ich das super. Und wenn ihr eure Kinder cool erzielt und wenn ihr eine coole Zeit mit denen habt, finde ich auch super. Aber dieser Pseudo-Irrglaube, dass Kinder wie so weiße Blätter Papiere wären, die man nur falten muss, damit sie zu Engeln und zu Schwänen werden, das ist scheiße. Kinder können auch grausame, verachtende, widerliche, neidische, kleine Wichser sein. Und das hängt zu großen Teilen damit zusammen, wie ihr sie behandelt.
Ja, und auch, also gerade im das soziale Miteinander, ne, dass Kinder das halt nicht kennen, sondern lernen müssen. Ne? Also das soziale Umfeld eines Kindes ist in erster Linie erstmal die Familie. Ne? Also Mutter, Vater oder nur die Mutter, nur der Vater, irgendwie Geschwister oder sonst was dabei, wo prinzipiell aber alle sich einander wohlgesonnen sind, also eine soziale Gruppe bilden. Wenn das Kind dann das erste Mal mit anderen Menschen in Berührung kommt, ne, die nicht zur eigenen Familie gehören, also so Kindergarten oder ähnliches, da kommen dann Gruppen zueinander, die eventuell unterschiedliche Interessen haben. Sowas wie, ich will das Spielzeug haben, du gehst mir am Arsch vorbei. Ne? Also, okay, bei Geschwistern hat man das auch, aber da tauchen das erste Mal andere soziale Konstellationen auf und Kinder können damit nicht umgehen, beziehungsweise kennen das ja nicht, müssen das erst lernen und sind in der Hinsicht dann halt auch rücksichtslos in erster Linie mal, ne? Bis sie halt gemerkt haben, dass Rücksichtslosigkeit eventuell nicht die beste soziale Strategie ist in der Gruppe, ne? Sondern dass da eine andere,
exakt,
vielleicht besser wäre. Das, also, das
ja, und Rainer, also es gibt Studien darüber, dass Zwillinge im Mutterleib bei Nahrungsmangel, also bei Nährstoffmangel, versuchen sich gegenseitig zu erdrosseln.
Echt?
Also verstehen? Ja, es gibt, also Sozialität ist eine, oder sozial miteinander zu sein, ist eine Lernerfahrung, die Kinder machen
ja,
müssen.
Ja, klar, das muss man.
Kinder sind zum Beginn ihres Lebens unfassbar eigennützig, eigensinnig und man spricht ja von kindlichem Egozentrismus. Kinder in einem bestimmten Alter glauben ja sogar, die Welt würde um sie herum existieren. Ja, das heißt, wenn sie die Augen schließen, existiert die Welt nicht mehr, weil die Welt nur für sie erschaffen wurde. Das ist, das muss einmal nicht, aber wenn du mal darüber nachdenkst, das ist unsere Grundveranlagung als Mensch. Und das Soziale, der Umgang etc., das Kooperieren, das Weiterleben im sozialen Verbund sind die Dinge, die wir durch Lernerfahrungen machen.
Kinder sind halt einfach Menschen, die lernen müssen, sozial miteinander zu interagieren. Und da gehört halt auch zu einander Arschloch zu sein.
Ja, aber du kennst doch immer noch das Kind in der Schule oder was mein Vater als Lehrer auch erlebt hat und meine Mutter als Grundschullehrerin, war dieser klassische Satz, lass dir nichts gefallen, wehr dich. Das war so der Klassiker, den Eltern gesagt haben, um Nelson Manns zu erschaffen. Weißt du, Kinder, die dann glaubten, dass die Welt ein Feind wäre, auf den man reagieren muss.
Ja, und ich glaube, das ist schwieriger. Du brauchst so ein Mittelding. Ne? Also dieses lass dir nichts gefallen ist ein Punkt. Also das darfst du halt nicht übertreiben. Du darfst ja aber auch du darfst dem Kind aber auch nicht sagen, wehr dich generell nicht. Das ist halt auch blöd, ne? Weil du hast halt immer den Arsch irgendwie im schlimmsten Fall oder die doofe Kuh in der Klasse, die dich halt runterbuttert. Und wenn du dich da, also wenn dir das als Kind die ganze Zeit gefallen lässt, dann leidest du halt auch darunter. Ne? Also dann musst du an der richtigen Stelle irgendwie auch mal aufstehen und dich wehren. Aber ne, da, jetzt reden wieder zwei Männer, die keine Kinder haben, über Kindererziehung. Das ist super.
Nee, ja, also Kindererziehung ist das eine. Nee, aber was mich wirklich immer wieder irritiert, ist, dass Leute wirklich dieses Fuck, you don't say that, Rebecca, dieses seltsame auf einen Thron stellen. Weißt du, dieses seltsame so, wir haben den Retter der Menschheit gemacht, so. Das
ist aber, glaube ich, biologisch veranlagt. Ich glaube, das ist so.
Muss wahrscheinlich sein, ne, dass man das glaubt dann. Wahrscheinlich werde ich das auch glauben. Wahrscheinlich werde ich genau das Gleiche sagen. Ich werde glauben, der kleine Basti Junior, wie ich ihn auf jeden Fall nennen werde, auch wenn er ein Mädchen wird. Ja. Basti Junior. Bastarda Junior wird der Retter der Menschheit sein. Da habe ich letztens einen lustigen, kurzen, ich meine, es war kein Tweet, es war länger, es war ein Facebook-Post, wo jemand darüber geschrieben hat, der Depression hat. Und er meinte, einer der schlimmsten Momente in seinem Leben war zu erkennen, dass die ganzen Träume seiner Kindheit, die einem von Fernsehen, Medien, Indiana Jones, die Goonies etc. vorgelebt wurden, der Piratenschatz, die besondere Ausnahmerolle, der Auserwählte, der Bastian Balthasar Buchs, dass es das nicht gibt. Es gibt niemanden in deinem Leben, oder es gibt in deinem Leben als Sohn eines Busfahrers, geboren in Croydon, England, eben nicht die Entdeckung auf dem Dachboden, dass du abstämmig vom einäugigen Willi bist und dass du, dass du die Bundeslade finden wirst, sondern im Zweifelsfall bist du auch Busfahrer und stirbst mit 70 an einem Herzinfarkt, während du Glücksrad guckst. Weißt du, also die Banalität der eigenen Existenz in Relation zu begreifen zu dem vorgelebten Sonderbeispiel aller. Weil in jedem Film, in jeder Serie, in jeder Abenteuererzählung ist immer der Auserwählte, der das besondere Abenteuer erlebt.
Ne? Die klassische Heldengeschichte.
Und irgendwann begreifst du, dass du nicht die Heldengeschichte bist, sondern dass du einfach der Typ bist, der irgendwann genauso Bus fährt wie dein Vater. Punkt.
Ja, das, also da sind wir wieder bei so einer existenziellen Frage, ne? Du musst es irgendwie hinbekommen, deinem Leben einen Sinn zu geben. Oder irgendwie für dich, also naja, das klingt jetzt direkt so schlimm, so nein, ich schaffe es nicht, lassen wir das. Sondern irgendwie, also was.
Lassen wir das.
Also was, nee, was zu finden, woraus du für dich Sinn ziehen kannst in deinem Leben. Ne, für manche Leute ist es irgendwie erfolgreich sein, Geld haben, für andere Leute ist es anderen Leuten zu helfen, andere Leute glücklich zu machen, aber wie du schon sagst, es ist nicht das, was dir irgendwie von Medien, Geschichten oder sonstigen vorgelebt wird, dass du diese Heldenreise durchmachst, dass du irgendwann halt der oder die Besondere wirst, die aus allen anderen heraussticht. Ja, das kannst du sein für dich selber, ne, aber du musst ja nicht reich und berühmt werden, du musst nur dein Leben so geordnet bekommen, dass du für dich selber in einer Position bist, dass du sagst so ja, ne, also für mich ist das was Besonderes, für mich ist das gut und also damit zufrieden zu sein. Aber das haben wir schon häufiger mal gesagt, ne? Dass eigentlich der, also
ja, aber, das Lebensziel aber trotzdem nicht ist ja das, was dir immer wieder vorgelebt wird, immer ja. Und immer wieder wird dir vorgelebt, dass dieses, dass der Auserwählte, der Besondere, die Heldenreise, die Odyssee etc., das ist der Topos eines jeden Lebens und das passiert jedem Mal. Und das ist ja totaler Quatsch. Es passiert eigentlich niemandem. Niemand ist Indiana Jones, niemand ist James Bond, aber niemand ist auch die kleinere Version. Niemand ist die Goonies. Wir alle haben im Park mit Stöckern gestanden, haben so getan, als wären wir irgendwas.
Ja, aber das, also so als Kind und so weiter ist das doch schön, ne? Oder irgendwie
das ist
also,
schön, aber es gibt diesen Moment im Leben, in dem du begreifst, dass das Fiktion ist und dass es dir nicht passieren wird.
Ja,
und dass eben nicht rauskommt, dass wenn du viel Pech hast, kriegst du raus, dass dein Opa Nazi-Verbrecher war, aber nicht, dass dein Opa einen geheimen Piratenschatz irgendwo in Sylt vergraben hat.
Ja,
die Wahrscheinlichkeit ist gleich null.
Aber das sind doch so Träume, die jedes Kind irgendwie hat. Wenn du irgendwie mit 12 deine Briefmarkensammlung hast, dann denkst du auch irgendwie, dass die eine Briefmarke, die du da hast, die ist wahrscheinlich Millionen wert, weil die sieht irgendwie komisch aus oder so, ne? Oder, oh, da steht drauf Deutsches Reich. Die muss uralt sein, die ist Millionen wert. Also,
genau. Ich habe mit Özcan letztens drüber gesprochen. Ich hatte als Kind von meiner Oma, meiner relativ zickigen bösen Oma, ich hatte eine Oma, die war ein ziemlicher Drachen eigentlich, die hat mir so ein Kästchen mit Edelsteinen geschenkt. Und ich habe geglaubt, das wären Edelsteine, also Edelsteine, so wie was die Königin von England in der Krone hat.
Ja.
Und als ich dann so 15 wurde, wurde mir klar, das sind Halbedelsteine, das ist Xylit oder wie heißt es, Katzengold und wertloser Bims. Nix davon war auch nur 1 Euro wert. Ja. Oder mein Opa, der ist um die halbe Welt gereist, der war aber mittellos damals, der war Chemiker.
Ah, das habe ich gehört, das hast du gerade aus dem Baklava erzählt, dass sie irgendwie so eine Statue auf dem Tisch hattest und als er dann irgendwann tot war, hast du gesehen, die ist aus Styropor. Ne?
Ja, mein Opa hatte so eine Maya-Statue.
Gekauft oder so.
Genau, mein Opa hatte so eine Maya-Statue oder sowas so, das war so aus schwarzem Stein für mich so, das hat auf seinem Tisch gestanden und ich habe wirklich als Kind habe ich das immer angeguckt, ich durfte das nicht anfassen und ich habe gedacht so, das hat er aus einer Höhle in Guatemala, hat er selber ausgegraben mit so einer Expedition und dann ist mein Opa gestorben, als ich 15 war und ich habe sein Büro aufgeräumt, ich habe das umgedreht und habe gesagt, es war Styropor, es war angemaltes Styropor.
Ja, das.
Ja, und das war hart für mich. Das war wirklich hart. Und ich habe diese Statue noch, die liegt bei mir, weißt du? Und ich werde die nie wegwerfen. Die wird immer ein Teil meines Lebens sein, diese Statue, weil sie mich auf der einen Seite daran erinnert, dass mein Opa trotzdem die Welt gesehen hat, weil er jetzt irgendwo wirklich auf einem Markt in Mexiko-Stadt oder so gekauft, zu einer Zeit, wo niemand nach Mexiko-Stadt gekommen ist, 1952. Auf der anderen Seite erinnert es mich aber auch daran, dass alles, was du für besonders hältst, es nicht ist.
Ja, das würde ich so nicht sagen. Also materiell gesehen vielleicht, aber das ist doch ein schöner Punkt, wenn man irgendwann es ist natürlich enttäuschend, aber es ist auch schön, wenn man irgendwann an den Punkt gekommen ist, wo man sagen kann so, ja, ich dachte immer, das wäre irgendwie was ganz Besonderes, aber ich habe dann gemerkt so, ja, das ist was ganz Banales. Vielleicht hilft dir oder hilft das Menschen, also mir würde das helfen, sich davon zu lösen, Dingen zu viel Wert beizumessen. Ne? Also ich habe auch dadurch, dass ich relativ oft umgezogen bin, irgendwie in einem bestimmten Abschnitt meines Lebens, mich von sehr vielen Sachen getrennt und fand das sehr befreiend und habe irgendwie Dingen weniger Wert beigemessen. Ne? Also ich finde es schön, Dinge zu haben und freue mich auch drüber und so, aber ich freue mich viel, viel mehr darüber mittlerweile, wenn ich jemandem eine Freude machen kann. Also, ne, das klingt jetzt wieder so, also das klingt halt doof, aber ich freue mich mehr darüber, wenn ich irgendwie einem Freund oder selbst einem Fremden irgendwie ein Geschenk machen kann, sehe, wie die Person sich tierisch darüber freut. Das macht mir mehr Freude, als mir irgendwie die neue PlayStation zu kaufen oder so.
Das ist eine der schönsten Sätze, die man noch sagen kann. Wenn man mehr Freude daran empfindet, anderen Freunden zu schenken, als selber welche zu haben. Oder ja, wenn man Freude aus der Freude anderer schöpft.
Also davon zehre ich länger, als wenn ich irgendwas im Regal stehen habe oder so. Ne? Also das, das ist einfach schön zu sehen, wenn man anderen Menschen Freude machen kann. Das ist gut, also das ist toll. Oder irgendwie anderen Leuten helfen kann. Deshalb, ich kann mittlerweile so, also ich kann das nachvollziehen, wenn irgendwie so, jetzt nicht, also wir sind nicht erfolgreiche Multimillionäre oder sonst was, aber wenn irgend so ein Mensch, der tatsächlich, weiß ich nicht, so viel Geld verdient hat, dass er nie mehr arbeiten müsste, irgendwann sagt so, boah, komm, weißt du was, hier, ich spende den ganzen Mist irgendwie an die Caritas oder die Lebenshilfe oder sonst wen, ich werde jetzt Busfahrer, weil ich da Bock drauf habe, ne? Kann ich komplett nachvollziehen. Wirklich. Also.
Reini, hast du jetzt angespoilert, dass du mit Alliteration aufhörst und endlich Busfahrer wirst, wie du es immer wolltest? Endlich ein Gelenkbus in Essen-Altendorf fahren. Einmal. Nein, und zwar immer also auf und ab am Saunaclub vorbei. Dann kannst du immer sich aus seinem Bus sitzen, ein bisschen hochheben, kannst rübergucken und sagen, was ist denn da?
Ich weiß nicht, ob ich davon mal erzählt hatte. Wir hatten in Essen tatsächlich, gab es einen legendären Bahnfahrer. Also, ne, der vorne in der Bahn saß, der war, ich kann mir das nur so erklären, der ist irgendwie Millionär gewesen oder so und hat sich halt eingekauft und deshalb hat die EFAG, also die Essener Verkehrsaktiengesellschaft, den nicht gefeuert. Also früher hieß die EFAG, mittlerweile heißen die Ruhrbahn oder so. Und ja, wir haben ganz viele Witze mit EFAG gemacht, dass die nicht funktioniert und so. Es gab einen Straßenbahnfahrer, der sah exakt, also fast exakt so aus wie Gildo Horn, also ne, Halbglatze, aber lange Haare, so in Dauerwelle mäßig. Und der ist Bahn gefahren und hatte dabei einfach Spaß. Der hatte Spaß beim Bahnfahren und hat auch sich das nicht nehmen lassen, die einzelnen Straßen, also die einzelnen Haltestellen. Der hat die nicht vom Band abgespielt, sondern alle persönlich immer selbst angesagt und immer kleine Geschichten darum erzählt oder irgendeine Scheiße mega dazu cool erzählt. Also irgendwie so, nächste Haltestelle, Kronenberg. Ja, ich habe auch gedacht, hier gibt's Kronen. Aber nein, ist nur eine Haltestelle. Ne? Also irgend so ein Quatsch oder auch irgendwie, wenn er durch die Stadt gefahren ist und irgendwo, weiß ich nicht, jemand beim, also irgendwie ein kleiner Autounfall oder sonst was, wo jetzt nichts Schlimmes, ne, dann hat er auch gesagt so, willkommen im wunderschönen Stoppenberg, zu Ihrer Linken sehen Sie die Bäckerei XY, dort gibt's leckere Brötchen und rechts sehen Sie einen Verkehrsunfall. Da können die Leute ja mal rübergehen und sich ein Brötchen holen. Also er hat irgendeine Scheiße erzählt während des Bahnfahrens.
Ja, aber es war wirklich witzig. Das ist ja total schön, wenn er das gemacht hat. So.
Der mochte seinen Job. Also, und ja, ich kann mir nur, ich kann mir nur erklären, dass der Millionär war und deshalb nicht gefeuert wurde oder so.
Wahrscheinlich war es der Besitzer der Essener Verkehrsbetriebe.
Ja, wer weiß.
Kennst du noch den DJ der guten Laune? Kennst du den noch?
Nein.
Echt nicht? DJ der guten Laune? Oh, bitte, einmal, Reini, kannst du das einmal kurz den DJ der guten Laune googeln, während wir reden und das gucken? Bitte, du lachst dich tot. Das ist so ein Typ, der aussieht wie so ein Kunstlehrer, der auf irgendwelchen, weiß ich nicht, Volksfesten früher den DJ gemacht hat.
Ah, ja,
dermaßen aus bei der Nummer.
Ich sehe es.
Bitte, mach dir das einmal an. Das ist der allergeilste, der DJ der guten Laune. Noch nie ist einer so eskaliert. Wie heißt der guten Laune? Ist ein deutscher DJ aus Neuss. Mach den einmal an und lass einmal laut laufen.
Das kann ich technisch gerade nicht.
Geht nicht?
Nein.
Können wir das an die Folge dranhängen, Reini, den DJ der guten Laune? Aber ich glaube, das Problem ist, man braucht den mit Bild, weil man
sieht ihn ja nicht, sondern er
bewegt
sich
nur dazu. Bitte google mal DJ der guten Laune. Wer da nicht lächeln muss, das ist so ein Typ, der sitzt halt einfach vor so einem usseligen DJ-Pult und weiß ich nicht, man sieht gar nicht, wie die Leute tanzen, man sieht nur ihn und er hat so unfassbar Spaß an der Scheiße.
Er sieht ein bisschen aus wie John Pütz.
Er sieht ein bisschen aus wie ein jüngerer John Pütz und er geht so unfassbar ab. Einmal DJ der guten Laune googeln. Reini, wir haben heute schon wieder so viel rausgehauen, aber eine Sache wollte ich noch ganz kurz bei dir lassen. Ich habe diese Woche mal wieder den besten Film aller Zeiten gesehen.
Oh, was
ich spreche nicht von Heat. Und ich bin ich war ja beruhigt zu lesen, dass du ihn gesehen hast.
Ach so, Scott Pilgrim.
Den Rest der Welt.
Ja, großartiger Film.
Ist es ein großartiger Film, Rainer. Das ist wirklich 100 Minuten pure Joy bei mir. Ich bin so glücklich gewesen, als ich ihn gesehen habe. Meine Frau war gelangweilt, aber ich hatte einfach so Freude.
Aber du kanntest den vorher schon, oder?
Ich kannte ihn schon, aber ich habe ihn nur einmal gesehen vor 10 Jahren, als er rauskam. Und er hat jetzt 10 Years Anniversary, letztes Jahr, glaube ich, im November, Dezember oder sowas. Oder kann auch sein, jetzt gerade im Januar. Egal, jedenfalls, der ist 10 Jahre alt, war damals ein kapitaler Flop, hat 87 Millionen Dollar gekostet, 40 Millionen eingespielt, ist total in die Hose gegangen an den Verkäufen, aber hat die Kohle dann über DVD-Releases wieder rausgeholt. Und es ist wirklich ein Film, den jeder gesehen heute. Es gibt ihn bei Netflix. Jeder, der Nerdkultur Filme, Fernsehen, Computerspiele mag, muss Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt gucken.
Ja, ein großer.
Man kann ihn gar nicht beschreiben. Letztlich ist einfach die Story von einem Typen, der sich in Mädel verliebt und versucht, sie zu erobern und dann gegen ihre 7 Ex-Freunde in einer Prügelei antreten muss. Das ist aber nur so der äußere Rahmen. Eigentlich ist es ein Comic-Videospiel zum Film geworden. Und es ist so vollgepackt mit einfach geilen Gags. Ständig kommen so Zelda-Sounds vor. Wenn er seine Haustür aufschließt, kommt der Zelda-Sound. Wenn du eine Truhe öffnest, wenn er pissen muss, dann läuft neben seinem Kopf die Pi-Bar ab.
Also, ja, die Ästhetik des Films ist auch geil. Also so die Farben und so die Stimmung, die der aufmacht, ist super.
Wirklich. Und der ist, also bitte guckt Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ist einer der Filme, den viel zu wenig Leute gesehen haben, viel zu wenig Leute kennen. Und ich schwöre euch, wenn der euch nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich.
Der liebe Alvin sagte auch, dass die Graphic Novel, also die Comic-Reihe, auf der basiert, auch sehr lesenswert ist.
Ja, tut er auch. Also der Comic, auf dem das basiert, ist glaube ich, ich habe mal das Videospiel gespielt, das Xbox released wurde. Das war auch lustig, so ein Prügler. Aber der Film ist einfach, kann man nichts sagen. Ist einfach ganz, 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 ganz toll und sowas. Und es ist halt das Traurige, genau wie wir vorhin drüber sprachen, die Leute konsumieren Scheiß und nehmen den geilen Scheiß nicht, nehmen das geile Kotelett nicht, sondern fressen den Dreck. Dieser Film ist viel zu wenig geguckt worden, weil er sperrig ist. Der Titel sagt einem nichts. Michael Cera, der vorne drauf ist, ist jetzt auch kein Superstar, aber der Film ist,
der ist toll.
Jeder wird Spaß daran.
Kann ich dir uneingeschränkt zustimmen, der Film ist großartig. Weil der auch was, der ist mal was
eine
anderes.
Szene, und da ist so viel stranger Shit drin. Es gibt eine Szene, wo seine Ex-Freundin ihn besucht. Er wohnt mit seinem schwulen Mitbewohner Wallace in so einem Kellerverlies. Und Wallace macht die Tür auf und sagt, hey, Lee, du bist da. Sie heißt Knives Wong. Glaube ich, die Freundin, Asiatin. Und sagt, ist Scott da? Und im Hintergrund siehst du einfach, wie Scott aus dem Fenster springt. Und zwar per Körper. Und während er, und das Timing des Films ist auch so gut, während er aus dem Fenster springt, sagt der Mitbewohner Wallace, er ist gerade gegangen. Ja. Und das ist einfach so super. Also es ist einfach ganz, ganz toll erzählt. Es guckt Scott Pilgrim. Schreibt uns bitte, was ihr über... Schreibt uns zur heutigen Folge Alliteration am Arsch bitte in die Comments, wie es für euch ist, wenn ihr Kinder habt, wie ihr eure Erfahrungen mit Influencern macht, was eure Kinder sich schon gewünscht haben, wo ihr einfach nur den Kopf geschüttelt habt. Und von mir aus schreibt uns auch, dass wir beide dumme Schweine sind, weil wir über Sachen reden, von denen wir keine Ahnung haben. Das stimmt auch. Das ist auch wahr. Ich habe keine Kinder.
Das ist das Konzept.
Das ist das Konzept dieses Podcasts. Wir reden seit 120 Folgen über Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. Diese Folge auch wieder. Es würde mich sehr interessieren. Jetzt noch Musikwunsch, Reini. Der muss noch kommen.
Ja, da wir ja heute am Karfreitag aufnehmen. Ne?
Oha.
Ja.
Oha.
Hätte ich
und wir
gerne
haben nicht über Jesus oder Justus oder wie der heißt geredet.
Jesus. Dr. J.
Jesus. Ach so, ist es der von 187. 187.
Ich hätte,
ist der das?
Ja, ne? Ich hätte gerne passend zum Karfreitag das Lied. Kannst du dir...
Reini, ganz kurze Frage. Weißt du, warum 187 heißt?
Postleitzahl?
Wo jetzt, denn? Im Saarland, oder?
Ja, was weiß ich denn? Nee, mit 1 vorne ist doch irgendwo Berlin, oder? Ist das nicht Richtung Berlin?
Also, das sind ja Hamburger, Reinhard.
Ah.
Ne? Also die,
das weiß ich doch nicht.
Mein Gott, Reinhard, 187! Das kann man übrigens nicht anders aussprechen. Man kann nicht 187 sagen, sondern man sagt, selbst wenn ich beim Asiaten theoretisch mir das Gericht 187 bestelle, weißt du, das ist nämlich mein Lieblingsgericht, Partei, beim Asiaten bestelle ich gerne, hat zufällig 187. Immer wenn ich da anrufe, sage ich, ich hätte gerne für meine Frau Massamam Gai Curry und für mich gerne 187! 187 geht zurück auf den amerikanischen, den Paragraphen im amerikanischen Strafgesetzbuch. Das ist die Zahl für Mord.
Ah. Okay, super. Also Gangster-Rap ist auch so ein Ding, das ich überhaupt nicht, also nicht mal ansatzweise nachvollziehen kann. Also nichts davon, also gar nichts. Also, die Musik nicht, das Gehabe drumherum nicht, alles nicht. Kann ich komplett nicht nachvollziehen, aber ne, ist halt Kunst.
Alles Kunst und arschgeleckt, das ist mir auch egal. Aber was wirklich, also was man dazu sagen muss, ich habe ja im Gefängnis gearbeitet, ne? Und mit richtigen Straftätern. Und ich meine jetzt richtige Straftäter. Also Leute, die halt wirklich Menschen ermordet, zerteilt, gekocht, gegessen haben. Und keiner von denen war so ein Gangster-Rap-Heini mit so einem traurigen Criminal unterm Auge, weißt du? Keiner.
Ja.
Weil solche Leute, die dann dahin kämen in richtigen Strafvollzug, mit Mördern und Serienmördern und so, die würden dort einfach nicht einen Tag würden die dort klarkommen.
So, weil die erstens würde ich keine ernst nehmen, zweitens, das sind halt, also das sind halt für mich Kleinkriminelle.
Nein,
also
so ich glaube,
zu Hause mit ihrer AK-47 durch ihr 300 Quadratmeter Penthouse in Hamburg laufen.
Ich glaube, in dieser Gangster-Rap-Szene ist alles dabei. Also da sind halt Kunstfiguren, ne? Das meiste davon ist auch irgendwie Gehabe. Du hast aber garantiert auch Leute dabei, die halt irgendwie zu kriminellen Clans gehören oder wo halt kriminelle Vereinigungen halt dieses Musikbusiness ausnutzen, um damit halt Geld zu machen. Also ich glaube, du hast in dieser Gangster-Rap-Szene halt tatsächlich auch wirklich Kriminelle mit dabei. Allerdings ist das meiste davon tatsächlich Kunstfigur und Gehabe. Also würde ich jetzt sagen. Aber ich habe auch keine Ahnung davon.
Ja, es ist Kunstfigur und Gehabe, aber auch das ist ja was, was Jugendliche kaufen, denken, so sind Kriminelle. Ne?
Ja,
und so
klar.
So sind richtige, harte Jungs. So.
Das ist übrigens witzig.
Ich habe harte Jungs getroffen und die lachen sich tot darüber. Keiner im Knast hört diese Scheiße. Ne?
Wenn du 187 Straßenbahn googelst, kommt unter anderem bei den Fragen bei Google dabei, warum ist 84 nicht mehr bei 187?
Ja.
Weiß nicht, muss mal UFO 365 fragen, was weiß ich.
Ruf die Nummer 23 von der Teilkarte an und frag die mal oder ist das vielleicht so eine Art Doku, wo wir nicht durchsteigen, Reini.
Das, was abends auf RTL 2 lief, das war Gangster-Rap. Ruf mich an, 558-558. So, zurück zum Musikwunsch.
Dein Musikwunsch, Rainer.
Wir haben Karfreitag und weil wir Karfreitag haben, wünsche ich mir, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte, ich nehme mal das bekannteste Lied, zumindest laut Spotify, We Own the Night von Dance Gavin Dance.
Rainer, hast du schon.
Habe ich schon. Dann nehme ich das nächste von denen. Dann nimm Uneasy Hearts.
Also We Own the Night, weiß ich nicht, ob wir das, aber du hast auf jeden Fall von
Die Band.
Dance, Gavin, hast du schon was drauf.
Die Band ist super und deshalb hätte ich auch gerne
noch. Der Song war noch nicht drauf.
Deshalb hätte ich gerne was, also ne, passend zum Freitag, Dance, Gavin, Dance.
Okay, und dann nehme ich von The Clash. Ja, ich weiß, Rainer, weil man nicht tanzen darf am Karfreitag. Entschuldigung, dass ich deinen Rentnerhumor nicht unterstütze.
Ja, doch, bitte.
Jedenfalls Lost in the
Langweilig.
Supermarket von... Hast du gerade The Clash als langweilig bezeichnet? Die Band, die so gesehen den Grundboden für diese ganze Scheiße, die du heute herausgelegt hast, die 1979 mit London Calling, eins der respektiertesten Punk-Alben der Geschichte.
Ja, ich kenne The Clash. Ich wollte dich nur unterbrechen.
Ach, fick dich, Remford. Jedenfalls.
Mach Musik.
Der Song heißt Lost in the Supermarket. Alliteration am Arsch Playlist, könnt ihr finden bei Spotify, hört euch das mal an. Reini, da ich gerade mal wieder von jemandem verklagt worden bin und jetzt bezahlen muss dafür, was ich über diese Person gesagt habe, piepen wir einfach jeden, den ich heute namentlich genannt habe, okay?
Das wäre sehr viel Arbeit und da habe ich wenig Lust drauf.
Ja, aber es wäre echt nett von dir. Weil ich habe so ein Panini-Album mit Unterlassungsklagen von Vollidioten und jetzt muss ich schon wieder einen Namen reinkleben. Da habe ich nicht so richtig Lust drauf, Reini. Dementsprechend piepen wir sie alle weg.
Ja, das
ihr heißt, wundert euch dann vielleicht, das heißt, und ich könnt euch selber zusammensetzen, wie ich gemeint. Ja, das musst du dir, Reinhard, weil sonst kannst du gerne die Hälfte dazu tun für die Klage. Weil ja, du bist
dir ist klar, dass das für dich einfach nur ist, piep das mal weg. Für mich heißt das, ich muss mir anderthalb Stunden von der Scheiße hier nochmal anhören, um zu gucken, wen du alles beleidigt hast.
Ja, Reini, also ganz ehrlich, wir wissen ja ungefähr, das war in der Mitte, wo ich die Leute beleidigt habe, das piepen wir weg.
Ja, ja.
Und sonst, stell dich nicht so an. Mein Gott, du hast doch wieder nichts zu tun, außer an dir rumzufummeln. Die Sauna-Clubs haben eh zu, stell dich nicht so an. Reinhard, so, ich wollte dir zu diesem Tag, wo Justus gestorben ist, einfach mal was sagen, Reini. Ich liebe dich, Reinhard Remford.
Ich hasse dich für so eine Scheiße hier.
Richtig. Schlaf schön. Tschüss.
Ciao.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.